Raffaela, du wirst ja online überall als militante Veganerin bezeichnet. Ist das so ein Stempel, den du dir selber gegeben hast oder hast du den von irgendjemandem zugeschrieben bekommen?
Es ist Hälfte-Hälfte gewesen. Also als ich angefangen habe zu verstehen, wie groß das Ausmaß der Grausamkeit ist, was den Tieren widerfährt, habe ich recht schnell angefangen, meine Stimme im Alltag und auch im Freundeskreis und in der Familie zu erheben. Und Leute fühlen sich dann halt teilweise vor den Kopf gestoßen, wenn sie sich mit ihren Konsumentscheidungen konfrontiert sehen und bezeichnen dann lieber den Botschafter als extrem radikal und eben auch militant, anstatt zuzugeben, dass man vielleicht selbst falsch liegt. Und als mich dann vor allem meine Mutter militant genannt hat, war ich so, das klingt irgendwie dramatisch, romantisch, das übernehme ich mir so quasi als Fremdzuschreibung. Und ich finde es besonders witzig, weil militant heißt ja mit Waffengewalt und meine Waffe ist ja eigentlich das Argument, das Wort und die Nicht-Veganer sind ja die, die mit Waffengewalt gegen Tiere vorgehen, nicht ich.
Okay, also kommt das so ein bisschen aus der Familie, du hast dir den Stempel dann quasi stolz aufgedrückt so ein bisschen und gesagt, eigentlich beschreibt das ganz gut das, was du ja auch versuchen willst durchzusetzen.
Genau, also wenn ich nicht auffallen würde oder wenn Veganer nicht auffallen würde in der Gesellschaft, dann hätten wir ja schon den Status quo von Tierrechten erreicht. Also es ist ja nur menschlich irgendwo im Rudeldenken normal, dass man die Außenseiter labelt oder sogar versucht abzuwerten, damit man sich nicht selbst in seinen Handlungen abwerten lässt. Also ein Veganer ist ja auch unabhängig von seinem Grad der Militanz in der Gesellschaft immer ein Dorn im Auge von mitlaufenden Nicht-Veganern, muss man sagen, weil wir ihnen den Spiegel vorhalten. Wir sind das wandelnde schlechte Gewissen und der Mensch neigt dann halt eher dazu, den Botschafter anzugreifen, anstatt halt mit dieser Erkenntnis rational und verantwortungsbewusst umzugehen. Und das ist das Einfachere, statt Rückgrat zu zeigen, statt zu sagen, der Außenseiter, da könnte was dran sein. Wenn man das dem Rudel gegenüber präsentiert, wenn man so in die Höhle zurückgeht und sagt, Leute, ich habe was gelernt. Tiere, zentrales Nervensystem, leidensfähig, nicht notwendig, dass wir sie essen, abschlachten, züchten. Und dann guckt dich das Rudel an mit Chickenkeule in der Hand und sagt, Uga, Uga, raus mit dem, das schmeckt aber so gut. Und alle auf ihn, da hat man ja Angst, ins Exil geschickt zu werden. Das ist ja menschliches Rudeldenken, Psychologie. Und deswegen greifen, glaube ich, vor allem Leute, die sehr unsicher sind, werden dann zu solchen dogmatischen Anti-Veganern, muss man fast schon sagen, und nennen uns lieber militant und aggressiv, anstatt zu sehen, dass das, was sie tun, genau militant und aggressiv ist.
Aber würdest du sagen, die Leute, die du jetzt gerade beschrieben hast, die so diesen genauen Gegenpol bilden irgendwie, dass das oft Leute sind, die auch einfach gar keine Ahnung haben?
Ich glaube schon, dass das mit einem gewissen Grad von Bildungsferne korreliert, dieser Anti-Veganismus oder dieser Hass auf Veganer. Und ich glaube auch, dass viel aus Unsicherheit geschieht, was generell Diskriminierung betrifft. Also Leute neigen dazu, rassistisch zu sein oder abwertend, wenn sie Angst vor was Neuem haben. Und klar beruht das irgendwie auf einer Ignoranz dem Thema generell gegenüber. Was ist Veganismus überhaupt? Geht das überhaupt gesundheitlich auf? Und man hat halt Angst, dass einem Tradition und Gewohnheit und Status in der Gesellschaft genommen wird. Also sicher, es ist auch eine Form von Bildungslücke.
Damit ich vielleicht so ein bisschen verstehen kann, wie du da reingekommen bist, wie du warst ja wahrscheinlich irgendwann auch mal an dem Punkt, ich habe online gefunden, dass du irgendwie einen familiären Bezug so ein bisschen hattest zu dem ganzen Thema Schlachtung, Metzgerei oder irgendwie sowas, ist da was dran?
Nein, also in der Familie nicht. Ich bin ganz normal, sage ich jetzt mal, aufgewachsen, außer dass halt ich das Privileg hatte, dass meine Mutter Ärztin ist, meine Großmutter auch. Und glaube, ich habe eine sehr, sehr gute, schöne Bildung, eine gute Kindheit an sich abbekommen. Jeder hat seine kleinen Traumata aus der Kindheit, aber das möchte ich gar nicht jetzt groß ausschlachten in irgendeine Richtung. Aber ich habe niemanden in der Familie gehabt, der in der Landwirtschaft oder Metzgerei.
Spannend, dass man das online findet. Da sieht man schon wieder, was die Leute dazu dichten am Ende.
Ich glaube, was vielleicht, wenn du das in der KI recherchiert hast, ich habe einmal ein Satire-Video gemacht, dass Stefan Raab mein Vater wäre. Weil Leute gefragt haben, ob ich mit ihm verwandt bin, weil wir uns auch im Gesicht ein bisschen ähnlich schauen, weil ich auch so ein großes Lachen habe, weißt du, und so Lachfalten. Und dann habe ich halt so ein Satire-Video gemacht, wo ich gesagt habe, ja, das ist die Wahrheit und mein Vater ist Metzger und deswegen reden wir nicht mehr miteinander. Vielleicht hat KI also, dir das deswegen ausgesprochen.
Ich glaube nicht, also wie gesagt, das Team hat das bei uns gemacht, aber ich glaube nicht, dass die sich das so über KI reingemacht haben. Ich hoffe es zumindest nicht.
Wir haben noch ein ernstes Wörtchen geredet hier.
Aber nimm mich mal kurz mit. Wann war so der Punkt, bist du direkt zum Veganismus gekommen? Bist du erst Vegetarier gewesen oder wie war so dieser Schritt und auch wie lang war diese Range?
Ich glaube, mit so 16, 17 wirst du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld erlebt haben, wenn du da Teenager, Kinder, von Freunden hast, fängt es besonders bei vielen Frauen, aber auch Männern an, diese Frage aufzukommen, wer bin ich? Wie wirke ich auf andere? Bin ich schön? Und das war halt bei mir ähnlich. Und als Frau wollte ich dann halt besonders dünn sein und habe viele Komplimente dafür bekommen, dass ich mit 15, 16 halt sehr, sehr schlank war, weil ich einfach auch schnell gewachsen bin. Und dann habe ich angefangen, das auch durch die Ernährung absichtlich Kalorien zu restriktieren. Also, dass ich geschaut habe, dass ich auch hungere, dass ich so schlank bleibe und diese Komplimente weiterbekomme. Und natürlich, wenn du dann damals besonders auf Instagram gegangen bist, dann gab es so diese Thinspiration, so Pro-Ana-Foren, ganz furchtbare Sache, also anorexie-verherrlichende Seiten. Und irgendwann einmal kommt man aber in so Schnittstellen generell zur pflanzlichen Ernährung rein. Und ich dachte lang, dass Veganismus einfach eine Ernährungsweise war, die besonders beim Schlanksein, aber auch bei der Gesundheit tatsächlich hilft. Und so habe ich Veganismus an sich mit 15, 16 verstanden und habe angefangen, eben tierische Produkte auch einfach zu minimieren und zu reduzieren. Vor allem auch wegen dem geringen Ballaststoffgehalt, weil der sättigt ja bei pflanzlichen Produkten eher. Und ich wollte ja möglichst schlank sein. Und das ist ja auch nachgewiesenermaßen eine Methode, um schlank zu bleiben, indem du einfach Ballaststoffe und Sättigungsgrad erhöhst. Genau, und so bin ich prinzipiell in die pflanzliche Ernährung gekommen, aber ich war nie rein vegan oder rein pflanzlich. Und vor allem, wenn ich irgendwie feiern war als Teenagerin, habe ich mir nachher einen Döner geholt, weil dann war Alkohol eh schon hochkalorisch und ungesund. Dann kann man sich auch eine Leiche holen. So. Ich habe da gar nicht an die Tierethik gedacht in dem Alter, leider. Und richtig konfrontiert mit dieser Mensch-Tier-Beziehung wurde ich erst mit 24, als mir jemand gesagt hat, man kann Menschen und Tiere nicht vergleichen. Und ich war so, das ist so ein derber, unlogischer Satz. Also der meinte dann, das sind ja nur Tiere. Du kannst ja nicht so Worte wie Mord und Vergewaltigung, Sklaverei, Holocaust, Missbrauch auf Tiere anwenden. Das sind ja nur Tiere. Das ist doch keine Sklaverei. Und ich war so, du klingst wie ein Rassist, der sagt, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Frauen, das sind ja nur Rothaarige, das sind ja nur Kinder, nur Juden. Das sind ja nur Tiere. Und das war für mich dann wirklich der Klickmoment, wo ich verstanden habe, okay, pflanzliche Ernährung ist ein Thema, plant-based, und Veganismus, Tierethik, das ist ein anderes Thema. Und da gab es dann für mich auch keine Ausnahmen mehr, was Tierprodukte betrifft. Seitdem bin ich ganz radikal militant vegan.
Wann war das? Also wie alt warst du da?
Da war ich 24, kurz vor 25. Und Ende 24, also kurz nachdem ich vegan geworden bin, habe ich mir dann auch so ziemlich jedes Buch reingezogen, was ich zum Thema auch Tierethik gefunden habe, aber auch Ernährung. Und wollte einfach möglichst eloquent und gebildet quasi als Anwältin für Tierrechte das vertreten können und besonders diesen Mensch-Tier-Vergleich den Leuten nahebringen und bin dann auch sehr schnell in den Aktivismus gegangen. Also ich glaube, 2 Monate, 3 Monate später hatte ich auch meine ersten Videos auf TikTok gepostet. Ja.
Anwältin trifft es, glaube ich, ganz gut tatsächlich. Ja. Und du machst so, ich denke, du machst das mittlerweile total unbewusst. Du hast das früher bestimmt bewusst eingestreut, aber du benutzt bewusst oder auch unbewusst Wörter wie mit dem Döner gerade, wo ich dann denke, in dem Moment denke so, eine Leiche zu essen. Also du sagst ja Wörter, die sind richtig und das passt ja voll dazu. Und ich glaube, wir haben auch über diese Sprache, Döner mit Fleisch oder was auch immer, das Thema natürlich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ziemlich verherrlicht oder simplifiziert,
ja, voll,
und verharmlost am Ende des Tages. Weil theoretisch, wenn du das so sagst, ich habe mir dann einen Döner geholt, weil ja eh Alkohol schon im Spiel war und eh schon alles hochkalorisch war, mit einer Leiche drin. Das macht es natürlich schon nochmal bewusster, wenn man das so sagt, ne?
Und das hat man halt im Alltag nicht. Und deswegen verstehe ich auch, dass das manchen Leuten aufstößt. Ja, ich mache das auch absichtlich. Es soll ja auch irgendwo tangieren, weil sonst fühlst du dich ja nie bewegt dazu, dich zu verändern. Ich nenne das, also es sind ja wortwörtlich Euphemismen, die die Tierindustrie verwendet, um die Tierindustrie schmackhaft zu machen für den Konsumenten. Wenn du mal wirklich hinschreiben würdest, was dahinter steckt, so Qualprodukt aus einem vergasten Fleisch, seine Arschbacke, dann würdest du, oh ja, Empanade, dann klingt das Schweinschnitzel nicht mehr ganz so köstlich, nicht wahr? Also die reden ja immer groß von Verbrauchertäuschung, wenn es um vegane Produkte geht und haben dann einen Mettigel und ihre scheiß Bärchenwurst und Katzenzungen und was weiß ich an Babylotionen. Aber vor allem diese glücklich grinsenden Kühe auf den Milchverpackungen, die halten dich alle für dumm, Timo. Mhm. Und die halten die anderen Verbraucher, die noch weniger Bildung als wir zwei, wir sitzen ja quasi als Ärztin versus Arzt hier so, nicht mal versus, sondern einfach hier am Tisch, wir haben die Möglichkeit zu reflektieren und unsere Entscheidungen zu ändern. Vielleicht auch noch zusätzlich durch den Bildungsgrad, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das zu recherchieren, wie es überhaupt anders möglich wäre oder ob die uns überhaupt für dumm verkaufen. Andere Leute haben das vielleicht nicht. Und dann haben wir noch mehr die Verantwortung, unsere Entscheidungen reflektiert zu treffen und uns nicht für dumm verkaufen zu lassen von diesen Industrien.
Safe, das ist ja Marketing irgendwo auch einfach.
Voll.
Zum Teil zumindest. Ja. Ne? Ich glaube, ich finde es spannend, an so einem Tisch mal mit einem Jäger zu reden, mhm, oder so einen Jäger mal an so einen Tisch zu holen. Habe ich jetzt nicht zufällig in der Hosentasche, mhm, aber ich habe 2, 3 Freunde und die mich auch mal dazu bewegt haben, ja, mach mal einen Jagdschein und Co. Und am Ende, die immer ganz viele Argumente mit sich bringen und ich aber auch mal sage so, ja, aber ich kann mich halt also ja, einen Jagdschein zu machen, vielleicht cool, um, keine Ahnung, was irgendwann mal passiert, irgendwie eine Waffe im Haus haben, aber ich würde halt mich nicht hinsetzen und halt ein Tier erschießen. Das würde ich halt einfach de facto nicht tun. So,
warum
ja.
nicht?
Ja, wie, warum nicht? Was ist das für eine Frage? Also ich glaube, ich würde das emotional, glaube ich zumindest beim ersten Mal nicht hinbekommen. Und klar macht das total was mit einem. Deswegen habe ich das ja gerade bewusst mit diesem Döner und mit der Leiche angesprochen. Ich glaube schon, dass, und da nehme ich mich jetzt gar nicht mit aus, ne? Also die meisten wissen, dass ich Fleisch esse, aber ich esse sehr, sehr, sehr wenig Fleisch. Am Ende wirst du jetzt da sitzen und sagen, ja, aber das heißt, du bringst halt nur wenig Tiere um und halt nicht viele.
Ich habe ja nichts gesagt.
Nein, ich sag ja nur, ist ja völlig fein. Und ich meine, das ist ja auch gar nicht das Thema, über das wir jetzt ewig diskutieren wollen, aber ich finde es trotzdem total spannend, weil einer der Beweggründe, diesen Podcast zu machen, ist ja auch was zu lernen. Und ich sage ganz ehrlich, ich sitze nicht hier und sage, ich muss zwangsläufig unbedingt Fleisch essen. Klar ist das ein gewisser Geschmack, den man damit verbindet, was ja trotz alledem irgendwo ein sehr egoistisches Thema am Ende de facto einfach ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber trotz alledem ist es so, um vielleicht diesen Abschluss dazu zu finden, und dann kannst du auch deine Punkte angehen, die du aufgeschrieben hast. Ich glaube, es ist, wir haben einfach eine mangelnde Bildung in dem Bereich. Und das, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin Experte für Veganismus, und du hast gerade eben pflanzenbasierte Ernährung, kommen wir gleich drauf, wenn wir jetzt in diese gesundheitlichen Aspekte reingehen. Wir können aber das hier gleich gerne noch zu Ende machen. Weil ich trotzdem glaube, auch ich bin nicht der Experte, also ich kenne mich sehr gut mit Ernährung aus, aber jetzt nicht mit diesen Details der Veganernährung. Ich habe sehr viele Studien in den letzten Wochen gelesen und habe da sehr viele Fragen zu, auf die wir vielleicht gleich eingehen. Trotz alledem fände ich es einfach mega spannend, und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich selber was lernen will am Ende des Tages und halt hier rausgehe und vielleicht sage, okay, vielleicht hinterfragt man doch nochmal sinnvollerweise das eine oder andere. Ich meine, du hast für diesen Schritt auch 9 Jahre gebraucht. Von dem ersten Moment, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, von 16 bis, was hast du gesagt, eben 24, glaube ich, oder 8 Jahre roundabout. Ich glaube schon, dass das nichts ist, was man von heute auf morgen einfach anders macht, weil ich glaube schon, dass das etwas ist, wo man seine mentalen Dinge irgendwo selber im Kopf versuchen muss zu durchbrechen, weil wir das halt auch einfach so gelernt haben de facto. Und abschließend dazu, du hast gerade eben Katzenzungen in den Raum geworfen. Ich habe tatsächlich früher mich als Kind geweigert, diese Schokoladendinger zu essen, weil ich wirklich gedacht habe, das sind Zungen von Katzen und ich mit Katzen groß geworden bin.
Ich finde das erstmal voll schön, dass du gerade im Endeffekt zugegeben hast, dass du im Herzen ja schon vegan bist. Wie 99% der
ja,
Menschen.
Ja, safe, absolut. Ja?
Also du sagst auch, es würde dir total widerstreben, der Gedanke, obwohl ja. es sogar deine Freunde sind, ein Tier zu erlegen.
Ey, warte, kurz an der Stelle. Ich habe vor ein paar Wochen ein YouTube-Video gesehen, da muss ich kurz einmal einwerfen. Und zwar ging es da, und ich weiß, dass das den einen oder anderen gibt, der mich dafür steinigen wird, aber es ist total egal, weil dieses YouTube-Video, das hat tagelang in meinem Kopf quasi herumgegeistert. Und zwar ging es darum, dass eine artgerechte Schlachtung auf der Weide gemacht wird mit einem Jäger, der dafür speziell ausgebildet ist, Kühe auf der Weide mit einem Schuss quasi zu töten, damit die nicht leiden vorher. Und ich saß dann, ich habe die ersten 30 Sekunden dieses Videos gesehen und saß danach wirklich und habe gedacht, boah, du kannst einfach kein Fleisch mehr essen. Und ich glaube schon, das ist dann was, und das meine ich mit, das dauert länger, weil das hält dann für 2-3 Tage, und ich glaube, irgendwann flacht das auf diesem, weil es einem nicht so bewusst gemacht wird, immer wieder, wie du das ja machst, flacht das dann so ein bisschen ab.
Ich finde, dass das eine sehr ehrliche und reflektierte Ansicht von dir ist, und ich glaube, die teilen auch viele von deinen Zusehern und generell die Bevölkerung. Die meisten, wenn sie auf der Autobahn fahren und sie sehen diese Tieraugen in den Lastwagentransportern rausgucken, die erzählen das erstmal ihren Enkelkindern, wenn sie dann ankommen, wie traurig das war, und dann panieren sie wieder das Schnitzel, ne? Also das ist halt schon eine Diskrepanz zwischen, ich habe die Erkenntnis im Moment und ich ziehe daraus auch Handlungsstränge in der Zukunft. Aber wenn nicht du es schaffst, als gebildeter, fitter Mensch, weißt du, wer dann? Und da finde ich, hast du auch, vor allem weil du einen Podcast hast und eine Idolwirkung, eine Vorbildwirkung, eine Verantwortung, nicht nur dir selbst, den Tieren gegenüber, deinen Kindern und deiner Frau gegenüber, sondern auch deinen Zusehern gegenüber, zu sagen, Leute, ich konnte dieses Video nicht sehen. Die logische Schlussfolgerung war für mich, Timo, ich kann eigentlich keine Tiere mehr essen, weil du kannst es nicht ertragen, du würdest es niemals selber machen, du leidest mit diesen Tieren mit, dann kannst du es ethisch nicht tun. Und das bezieht sich auch nicht, weil du ständig betonst, nur auf das Fleischessen, sondern ich möchte kurz nochmal erklären, was ist Veganismus überhaupt?
Bitte.
Also Veganismus ist keine Ernährungsweise, sondern eine moralische Einstellung, dass die Tiere hier nicht für uns da sind, sondern mit uns, dass der Mensch leben soll, ohne sie auszubeuten, für Ernährung. Das schließt nicht nur Fleisch ein, sondern Milch, Eier, Käse. Dann eben auch Kleidung, Leder, Pelze, Daunen, Wolle, aber auch Unterhaltung wie Zoos und Zirkusse, wo die meisten eh schon sagen, das ist furchtbar, da werden die Tiere ja eingesperrt. AG und im Schlachthaus nicht, Gertrud, so ungefähr. Aber auch sowas wie Tierversuche oder andere Arten und Weisen, zum Beispiel in der Haustierhaltung, dass wir die nicht nachzüchten sollen. Also Tiere sind hier einfach für sich selber da, so wie wir für uns selber da sind und nicht zum Nutzen des Menschen. Sie sollen keine Sklaven sein. Und wenn du eben sagst, du würdest es mit deinen Händen nicht unterstützen können oder du findest ja diese Aufnahmen schrecklich, dann hast du dich im Alltag daran zu erinnern. Das ist deine menschliche Vernunft und Verantwortung, dass sich Fakten nicht ändern, nur weil du sie nicht ständig aktiv siehst. Dann musst du dir, so blöd das klingt, um im Einklang mit deinen Werten zu leben, nicht nur für dich und deine Kinder, wie gesagt, sondern auch für deine Zuseher, halt am Handy einen Bildschirmhintergrund einstellen, wo du eine süße Kuh oder eine leidende Kuh oder whatever it takes stellst. So wie du auf deine Gesundheit wahrscheinlich einen Timer einstellst, so ich muss heute noch zum Sport oder ich muss noch meine Tabletten nehmen. Klar ist das eine kleine Überwindung, besonders in einem Umfeld, wo das nicht jeder macht. Als du auf deinen Triathlon trainiert hast, musstest du dich sicher motivieren, weil das nicht all deine Freunde gemacht haben. Aber wenn du ein Ziel hast, dass du keine Tiere mehr missbrauchen möchtest, dann stellst du dir halt eine kleine Erinnerung oder suchst dir einen Online-Forum für Veganismus, abonnierst vegane Kanäle, die dich daran erinnern. Aber mit 90, du kannst doch nicht sagen, du brauchst noch diese Jahre, wirst du dich ewig geärgert haben, dass du es nicht früher gemacht hast. Safe. Dass du diese Gewalt weiter unterstützt hast. Und ich muss ja auch ein bisschen, ich bin nicht hier, um fies zu sein, überhaupt nicht. Das möchte ich auch generell nicht.
Ich kann mit Kritik umgehen.
Nein, gut. Aber dieses, ja, du hast auch 9 Jahre gebraucht, Raffaella. Erstmal, wie lange ich gebraucht habe, ist für deine Entscheidung, Timo, komplett unerheblich.
Absolut okay? Ja.
Der zweite Aspekt ist, du hast schon vor über 4 Jahren mal nur zum Thema Ernährung dich mit Nico Rittenau schon hingesetzt. Also es ist auch ein Thema, was nicht gerade neu ist. Du hast wahrscheinlich immer wieder veganen Content konsumiert über die Jahre und selbstständig dich auch hingesetzt und dir dieses Weideschuss-Video angeguckt. Übrigens super, dass du das gemacht hast und machst. Also wie lange aus der Sicht der Tiere darf sowas weitergehen? Wie lange willst du es noch halt verdrängen und dafür sogar weiterhin zahlen? Diese Frage musst du dir halt stellen.
Safe, absolut. Also ich gebe dir 100% recht. Also ich würde da auch gar nichts gegen argumentieren, weil da kann man ja auch gar nichts gegen argumentieren. Du liegst ja voll im Recht. Würdest du sagen, das ist so, weil du stellst es so simpel und einfach vor, ich glaube, und man muss das jetzt gar nicht auf das Thema Veganismus, pflanzenbasierte Ernährung, am Ende könntest du jetzt auch das Thema Rauchen nehmen, okay, da hast du jetzt nochmal einen anderen
Suchtfaktor, ich weiß, ja.
Okay. Suchtfaktor, Dopamin und Co. Oder nehmen wir
Alkohol,
nehmen,
wenn du kein Süchtiger bist, sondern das einfach nur
Beispiel,
gern machst.
Zum Beispiel, oder Übergewicht, ja. Also du müsstest halt einfach weniger essen, so. Ich glaube schon, dass am Ende des Tages, und das jetzt gar nicht nur auf das Thema, über das wir reden, bezogen ist, sondern ich glaube, dass die Menschheit, ja, ich weiß nicht, ob müde der richtige Begriff ist, erschöpft ist von diesem...
Träge, würde ich eher sagen.
Träge triffst du eher, ja. Ja, absolut, bin ich bei dir. Träge ist, Dinge zu verändern, es ist anstrengend, es kommt noch ein Arbeitsschritt hinzu und Co. Ich habe gerade eben, als ich nach Hause kam, in der Mittagspause, habe ich gedacht, meine Frau will mir so einen Wink mit dem Zaun vergeben. Es gab, die macht mit der Kleinen ganz gerne Mittagessen zusammen und es gab heute Mittag Möhren, Apfelsalat mit Tempeh obendrauf.
Ah, liebe Grüße an die Frau. Schöne vegane Grüße.
Ich habe gedacht, okay, wo kommt das jetzt her? Wobei wir das tatsächlich häufiger essen. Aber nee, ist auf jeden Fall was. Also ich glaube, es könnte, kann man jetzt auch einfach mal sagen, es könnte wirklich einfach mal ein Versuch sein, zu sagen, man probiert es einfach mal einen Monat aus und guckt, wie gut man damit klarkommt. Ich glaube schon, und das ist vielleicht auch so dieser Übergang, dieses Gesundheitliche. Ich glaube ja schon, dass das nicht die Ernährung für jeden gibt. Und ich glaube, oder
das, was? Das können wir gleich besprechen, aber um dieses Träge der Gesellschaft nochmal abzuschließen, erstmal vorweg schon, ich helfe dir gerne. Mein Partner ist ausgebildeter Ernährungsberater auch, was das Veganismus-Thema betrifft, auch haben wir auch einige spezialisierte Ernährungswissenschaftler im Team. Unter anderem die Christina Deng, ich glaube Dr. Christina Deng ist sie sogar, die auch mal einen Podcast mit dir ausgemacht hatte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auch nochmal hinsetzt, weil ich glaube, die kann die ernährungswissenschaftlich noch sehr viel fundierter Antworten geben, als ich das kann. Und sie hilft mir auch, mich auf sowas vorzubereiten. Also wir unterstützen dich da sehr gerne in der Umstellung oder auch in den Fragestellungen im Alltag. Das ist ja vor allem ein soziales Problem, sage ich jetzt mal, die vegane Umstellung und nicht eine Ernährungswissenschaft.
Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht das Thema. Also ich habe gar kein Thema, ehrlicherweise, damit, dass jemand anders mit meinen, also wenn jemand anders ein Thema mit Sachen hat, das ist mir total egal.
Ah, cool, also, aber dann können wir gleich zur Trägheit nochmal zurückkommen. Also ja, ich sehe schon, dass die Gesellschaft generell, selbst wenn alle Möglichkeiten schon da sind und die Ethik auch irgendwo klar ist, da sehr langsam in der Veränderung ist, auch was medizinische Umsetzung von bereits, weißt du eh, der Konsensus in der Wissenschaft, das zieht dann in den tatsächlichen Konsumerentscheidungen und Empfehlungen von Ärzten halt leider immer erst nach. Auch bei Zigaretten war es ja leider auch ähnlich. Da haben ja Ärzte auch lange Zeit Zigaretten empfohlen, ne, unsere Kollegen.
War das nur der Arzt raucht nur Camel?
Ja,
oder
genau, das, wunderbar, ne. Ja, also trotzdem, erstens, wir haben, finde ich, beide die Vorreiterrolle hier zu erfüllen.
Absolut.
Ich glaube, das ist uns beiden klar. Und dieses Träge der Gesellschaft, es wird halt nicht mehr, also, wie sage ich das? Für mich ist es einfacher, vegan zu sein, als es nicht zu sein, weil ich mir in den Spiegel schauen möchte. Mhm. Und ich muss das halt im Alltag aufwiegen. Es gibt einen Punkt, da hast du diese Dokus gesehen, da hast du diesen Tieren in die Augen gesehen, da bist du auch genügend informiert über die Möglichkeiten, was du anderes essen kannst. Also es kommt das Warum und das Wie in dein Toolkit zusammen. Und dann kippt deine Waage der Entscheidung, dass es einfach einfacher und notwendiger für dich ist, vegan zu sein, als es nicht zu sein. Und dahin möchte ich die Gesellschaft bringen. Und ich würde sagen, die ersten 3 Jahre von meinem Aktivismus und auch von solchen Gesprächen, die ich damals noch viel vehementer als Debatten geführt habe, waren vor allem ein, das ist alles falsch, du musst vegan sein. Und das stimmt nach wie vor, das möchte ich gar nicht schmälern. Aber zusätzlich eben das Know-how an die Hand zu geben mit den Guides. Wir haben Ernährungsguides, Proteinguides, Infos zum Supplementieren, alles gratis zur Verfügung gestellt auf unserer Website, die wir aufgebaut haben, einfach wie-vegan.com. Und das ist halt einfach, wir müssen es löffelfest der Gesellschaft machen. Jedem Einzelnen, sodass es nicht nur fürs Individuum, sondern auch für die gesamte Gesellschaft halt einfach einfacher ist, uns von dieser Tiersklaverei zu emanzipieren. Was ja auch sehr viele, das können wir gleich auch noch besprechen, Risiken auch für die Gesellschaft im Sinne von zoonotischen Erkrankungen birgt. Leider, also wir müssen es so gestalten, dass die Trägheit der Masse einfach auf Seite des Veganismus als Default ist. Aber dafür müssen ein paar von uns halt ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Aber es ist so einfach mittlerweile. Weil du vorher von Zigaretten noch gesprochen hast, um das abzuschließen. Wenn du halt eine Zigarette kaufen kannst, die quasi die vegane Zigarette wäre, sagen wir es einfach mal, und die liegt direkt neben den anderen, und das ist ja mittlerweile mit den Fleischersatzprodukten quasi so, und die hat gegebenenfalls sogar gesundheitliche Vorteile im Durchschnitt, und du musst dann nur vielleicht eine kleine Tablette extra nehmen, dann ist das schon ein deutlich geringerer Reibungsaufwand, als wenn du das nur in irgendeinem Öko-Reformhaus damals noch den Tofu gefunden hast. Und mittlerweile ist es schon wirklich so, du musst im Regal woanders hingreifen, du musst das Proteinpulver nehmen. Alle müssen eh irgendwas supplementieren, also sollten sie, die meisten Leute sowieso. Dann kannst du auch gleich einen veganen Vitaminmix dazu nehmen. Also das ist nicht so eine gravierende Umstellung, was jetzt deine Konsumentscheidungen betrifft. Ich würde sagen, das Schwerste am Vegansein und das Schwierigste, das Schlimmste sind die Nicht-Veganer. Nicht der Konsum. Ja, weil die Leute sich so getriggert fühlen in ihrem schlechten Gewissen, dass die halt versuchen, dich wieder zurückzuziehen. So teilweise auch, wenn du anfängst mit dem Sport, so, oh, da hält sich aber einer für was Besseres.
Ach so, das meinst du,
oder,
ja, ja.
Okay. Aha, jetzt bist du auch auf dieses Protein-Dings. Ja, ja. So, weil die halt mit sich unzufrieden sind.
Ja, klar.
Ich glaube, das ist für viele das Anstrengendere.
Safe, da bin ich bei dir. Ich glaube, wenn du bei dieser Analogie der Zigarette und der veganen Zigarette bleibst, vielleicht können wir darüber ja so ein bisschen diesen Bezug zum gesundheitlichen Aspekt auch finden. Weil die Frage ja wirklich ist, ob die vegane Zigarette und die andere beide gleich gesund oder gleich schädlich de facto sind. Und was würdest du sagen, eigentlich müssen, also realistisch gesehen, das ist jetzt nur aus meinem Verständnis, weil du benutzt zwei Begriffe. Du sagst manchmal pflanzenbasierte Ernährung und mal sagst du vegane Ernährung. Weil am Ende des Tages sind wir ja ganz realistisch, in einem guten Fall, und das ja auch bei mir so, sind 95% oder 80-90% der Lebensmittel sind ja keine tierischen Produkte, sondern sind ja pflanzenbasierte Produkte. Also wenn du wenig Fertigprodukte isst, wenn du dich vernünftig Gemüse, obstreich und Co. ernährst, dann ist ja ein Großteil des Tellers, vielleicht sind es jetzt nicht 90% in Summe.
60 bis 70 der Kalorien sind es ungefähr in Deutschland, die schon pflanzlich sind. Ja, das stimmt.
In Deutschland?
Ich glaube 60-65%.
Weißt du, wie viel der Otto Normalverbraucher Gemüse isst am Tag?
Wenig. Aber trotzdem ist da sowas wie Brot, Weißbrot, weiße Nudeln, ja, Tomatensauce. Genau. Also das ist aber ja auch alles schon vegan und ist den Leuten nicht bewusst. Bei einem Burger hast du das Patty, das ist Fleisch und du hast den Käse, der ist halt ein Tierprodukt.
Alles andere ja,
ansonsten nicht. Sind die Pommes, das Ketchup, vielleicht sogar noch eine Salat-Dressingsoße, der Salat, Karotten, Gürkchen, das Brot wieder. Das ist alles schon vegan. Also die Leute haben... Wenn die sagen, mir schmeckt nichts Veganes, musst du einfach mal sagen, Spaghetti mit Tomatensauce schmeckt dir nicht.
Nee.
Du Dummkopf, so, ich helf dir, komm, sei nicht so ein Dummkopf. Also ja, das meiste, was die Menschen essen, ist schon pflanzlich. Und diese paar Tierprodukte, ich glaube, deine Position ist, wenn ich die richtig verstehe, dass die mediterrane Ernährung besser ist, auf jeden Fall, als die rein pflanzlich gut geplante Ernährung.
Da oder interpretierst du jetzt mehr rein, als ich gerade gesagt habe. Das eigentliche, worauf ich hinaus wollte, war erstmal zu gucken, der Großteil, den wir zu uns nehmen, ist ja sowieso pflanzenbasiert. Mhm. Wo, ich glaube, wir müssen halt ein klares Wording finden. Pflanzenbasierte Ernährung kann ja theoretisch noch Fleisch, Eier und Co. enthalten. Ist ja trotzdem eine pflanzenbasierte Ernährung, weil der also wäre ja plant-based, also die Basis sind Pflanzen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, wir werfen mit ganz vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten um uns. Und vor allen Dingen die Leute, die halt gar keine Ahnung haben bei Social Media und Co., haben wir im Vorgespräch ja schon gesagt, dass wir da vielleicht auch nochmal drüber reden sollten. Und wir haben, das ist so wie Low Carb. Ja, was ist denn das?
Ja, ja, genau.
Was ist das?
Das Problem generell, also wir können es für diesen Podcast hier gerne mal kurz definieren, aber das Problem ist wirklich, in der Ernährungswissenschaft gibt es weder, soweit ich informiert bin, für mediterrane Ernährung noch für Low Carb so wirklich klare Prozentansätze.
Das ist ja das Problem, safe, das meine ich.
Das ist auch generell bei ovo-lacto-vegetarisch, heißt ja, wenn du nur Pommes und hier und da mal ein Ei isst, ist das was anderes, als wenn du mediterran und hier und da mal ein Ei isst. Das sind wir uns absolut bewusst und das ist auch eine große Limitation generell in Ernährungsfragen, wenn man alles in einem Topf haut. Klar gibt es dafür teilweise multivariate Analysen, macht es das perfekt? Nein. Das sind generell bei prospektiven Kohorten auch Fragen, was Sport und Schlaf und sozioökonomischen Status und Auswirkungen auf die Gesundheit betrifft, trifft immer verwaschende Faktoren mit bei. Trotzdem können wir ein paar Schlussfolgerungen treffen. Dass so grundlegende Sachen wie Händewaschen ist wahrscheinlich gesund, im Gegensatz zu jemandem, der es nie tut. Und Obst und Gemüse scheint gesundheitsförderlich zu sein. Und dann haben wir teilweise sogar Mechanismen, die das ganz gut begründen. Zumindest gehen wir davon aus, Mechanismen können wir ja nie endgültig beweisen. Man kann sich nur anschauen, wie das akut funktioniert. Aber der Mensch ist natürlich ein komplexes Gestell. Aber ja, die Frage ist dann im Endeffekt, wenn wir das hier heute definieren wollen, dann sage ich gerne die rein pflanzliche Ernährung. Ich glaube, das ist so klarer. Aber wenn du im Supermarkt ein Produkt findest, da steht plant-based drauf, dann dürfen die auch nichts verkaufen, wo dann irgendwie 10% Speck vom Schweinearsch drinnen ist. Also das ist, glaube ich, im Konsum auch relativ klar definiert. Im Alltag aber nicht, das stimmt, in der Kommunikation.
Was würdest du sagen, sind so die primären gesundheitlichen Vorteile einer veganen Ernährung? Oder einer rein pflanzlich basierten Ernährung, um bei der Definition zu bleiben?
Ich kann nicht prinzipiell sagen, dass es unbedingt einen Vorteil gibt, weil es darauf ankommt, wie du deine Ernährung gestaltest. Also Ernährungsfragen muss man generell stellen. Wie ist das Ernährungsmuster, an dem du dich bedienst, aufgebaut? Es gibt Leute, die sind rein vegan und die essen nur Pommes, Oreo-Kekse und supplementieren nicht Vitamin B12. Natürlich wird diese Person höchstwahrscheinlich schlechter abschneiden als jemand sogar, der sich durchschnittlich mischköstlich ernährt. Das ist einfach eine fahrlässige vegane Ernährungsweise. Das heißt, es gibt sowohl in der mischköstlichen Ernährung wie auch in einer rein pflanzlichen Ernährung vernünftige, gut geplante Ernährungsmuster und schlecht geplante Ernährungsmuster. Gibt es eine perfekte Ernährungsweise? Nein, aber es gibt Ernährungsmuster, die vorteilhafter für manche Outcome-Daten, wie zum Beispiel LDL, kardiovaskuläre Profile, BMI, Diabetesrisiko, Gesamtmortalität, einige Krebsarten abschneiden. Und da sind einfach die pflanzlicheren Muster, Achtung, Healthy Plant-Based Diet, vorteilhafter. Was also verstehen wir eher unter einer Healthy Plant-Based Diet? Das ist das, was die Leute auch am ehesten bei einer mediterranen Ernährung im Kopf haben. Woraus basiert die erstmal? Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Gemüse, Obst, Nüsse, Öle aus Saaten, Oliven etc. Also das sind die Grundbausteine einer vernünftigen Ernährung. Punkt. Und dann ist halt die Frage, wie viele tierische Produkte, wenn überhaupt, braucht man, um gesund zu sein? Und oder kann man das nicht sogar gegebenenfalls noch gesünder über eine gut supplementierte, vernünftig geplante, rein pflanzliche Ernährung machen? Und meine Position ist eher so, ich sehe keinen Grund, warum wir in eine rein pflanzliche Ernährung, die gut geplant ist und wo wir Supplemente zur Verfügung haben, tierische Produkte inkludieren müssen, gesundheitlich betrachtet. Und ethisch sowieso nicht.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wir haben ja gar nicht zu 100% verstanden, welche Nährstoffe in welchen Lebensmitteln drin sind? Wir haben einen ganz großen Teil verstanden. Aber ich meine, so wie in der Medizin es ganz oft ist, ich meine, man sieht es an den B-Vitaminen zum Beispiel. Manche B-Vitamine wurde gestrichen. Mhm. Vitamin D ist mittlerweile ein Hormon. Ich frage mich, und das hat jetzt gar nichts mit der Diskussion mit Nico oder mit Nico Rittner oder so zu tun, sondern ich frage mich wirklich, gibt es nicht Dinge in Lebensmitteln, die wir noch gar nicht gefunden, klingt so, als hätten wir uns das biochemisch noch nicht angeguckt, aber Also denkst du nicht, es könnte sein, und damit will ich gar nicht darauf hinaus, dass Fleisch aber gesundheitlich notwendig ist, das will ich damit gar nicht sagen. Ich frage mich nur, rein skeptisch, gibt es nicht vielleicht Dinge, und ich muss sagen, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir jetzt stelle, weil ich vor 9 Monaten Papa geworden bin, und es ist ja trotzdem auch so, ein kleines Kind kriegt ja kaum tierische Lebensmittel zu essen, trotzdem frage ich mich, könnte es nicht Dinge in tierischen Lebensmitteln geben, die wir vielleicht erst in 20 Jahren entdecken, von denen wir aber merken, dass sie relevant wären, auch wenn wir in Studien wie der AHS und Co. sehen, dass man scheinbar ja für ein wirklich gesundes, langlebiges Altern scheinbar ja nicht zwangsläufig tierische Produkte braucht.
AHS, für alle, die es nachschauen wollen, Adventist Health Study, wobei vor allem die Zweier relevanter ist, um die Frage zu beantworten, also wenn man, und ich sage nicht, dass du das machst, wenn man daraus argumentieren möchte, man muss tierische Produkte konsumieren, weil wir wissen ja noch gar nicht, wir haben noch nicht alle Stoffe entschlüsselt, dann halte ich das für einen logischen Fehlschluss und das nennt sich Argument ad ignorantiam. Ich glaube, ich hoffe, ich sage es richtig, also ein Argument ans Unwissen und ich kann das genauso umdrehen. Ja, okay, selbst wenn das so wäre, dass da vielleicht etwas ist, was wir noch nicht genauer erforscht haben oder von wem wir noch nicht wissen, warum sollte ich nicht eher glauben, dass die Stoffe, die darin enthalten sind, die wir noch nicht gefunden haben, nicht sogar eher schädlich wären? Also ich werde mich nicht hinstellen und sagen, wir wissen alle schon alles. Mhm. Das wäre auch komplett unwissenschaftlich, hier einen Deckel drauf zu machen und würde ja auch jede weitere Forschung, was Ernährungsfragen betrifft, irgendwo verhindern. Aber ich sehe in den Outcome-Daten aktuell einfach keinen Grund zu glauben, warum wir etwas essentiell Gesundheitsförderliches in tierischen Produkten übersehen, was wir nicht besser von pflanzlichen oder angereicherten Produkten haben können. Das ist meine Position dazu. Und das wäre, um es nochmal vielleicht einfacher auszudrücken, wie wenn jemand sagt, wir haben ja immer schon Alkohol getrunken. Wenn wir jetzt Alkohol als Gesellschaft weglassen, dann könnte ja etwas in Alkohol drin sein, das uns gesünder macht. Deswegen sicherheitshalber trinke ich lieber ein Glas Wein am Tag. Und da würden auch alle den Kopf schütteln.
Ja, tatsächlich glaube ich gar nicht alle, dass sie den Kopf schütteln würden. Okay. Bei Alkohol, bei Rotwein zum Beispiel.
Ich hoffe zumindest Wissenschaftler würden das tun, weil ich glaube, selbst bei Rotwein ist mittlerweile die Antioxidantien in den Beeren sind halt der Grund oder den
du
Trauben.
Du brauchst so viel Resveratrol und Wein, Aber ich glaube trotzdem, dass es viele Endkunden gibt, die immer noch denken, dass ein Glas Wein am Tag immer noch das kardiovaskuläre Risiko senkt und dass das gesund ist.
Ich glaube tatsächlich, dass man bei manchen ungesünderen Hobbys das Argument auf die menschliche Psyche und halt das Gesellige machen kann. Aber die Frage ist, haben wir Langzeitstudien, die dann eine Gruppe gesellig zusammentut ohne Alkohol oder die spielen irgendwie Schach und die andere Gruppe trinken dabei nur Alkohol und treffen sich nur zum Alkohol trinken. Also man kann wahrscheinlich die gleiche Geselligkeit auch haben, natürlich ohne den Alkohol. Und da wissen wir halt einfach, sag ich jetzt mal, wissen, soweit das die Wissenschaft zulässt, dass er akut und langfristig einfach enorme gesundheitliche Schäden haben kann, im Gegensatz zu einem Schachspiel, wo höchstens man mal dem Gegner irgendwie die Dame ins Auge rammt. Aber gut, ja. Ich sehe da halt einfach keine gute Begründung, vor allem, wenn auf der anderen Seite dafür Schlachthäuser gebaut werden und so eine Sklaverei betrieben wird, finde ich, brauchen wir dafür einen sehr guten ethischen Grund. Und wenn ich das nicht auch mit Menschen machen würde, wenn ich nicht fein damit wäre, Menschen irgendwie in solchen Gebäuden zu halten, um einen Großteil der Gesellschaft mit irgendeinem heiligen Adenochrom zu versorgen und dafür leben alle 99% glücklicher, dafür, dass 1-2 Leute richtig hart leiden, selbst das wäre ethisch fraglich, würde ich mal mindestens behaupten. Und da sehe ich einfach das Ausmaß der Grausamkeit, was den Tieren geschieht, gegenüber dem potenziell hypothetisch angenommenen gesundheitlichen Vorteil, der nicht wirklich evidenzbasiert ist, einfach nicht das gegeben.
Wenn du dir unsere Gesellschaft jetzt, also wirklich unsere Gesellschaft anschauen würdest, glaubst du, die wäre gesünder, wenn sie sich alle vegan ernähren würden?
Wenn wir eine gut ausgebildete...
wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, wir haben keine gut ausgebildete...
Ja, also ich meine, gut, wir brauchen prinzipiell immer die Information, dass wir Vitamin B12 nehmen sollen. Mhm. Also wenn wir, und das ist mittlerweile, da haben wir Studien dazu, die meisten Veganer sind einfach gesundheitsbewusster und setzen sich allein bei der Umstellung mehr damit auseinander. Also wenn ich hier das realistisch beantworten soll, wenn jetzt alle vegan umstellen, ohne dass sie einfach nur Schnitzel weglassen, also tierische Produkte weglassen, sondern das vernünftig ersetzen, ohne dass sie jetzt zu Doktoren der Ernährungswissenschaft promovieren, sondern so, wie wir es jetzt schon in den Studien sehen, dann haben wir bei vielen Endpunkten gesundheitliche Vorteile. Also wir hätten wahrscheinlich eine Bevölkerung, die einen etwas geringeren BMI hat. Und in der gesamten Gesellschaft ist es aktuell so, dass die meisten übergewichtig sind, dass die meisten mit ihrem Fettprofil kardiovaskulär ein Problem haben. Die Haupttodesursache in Deutschland ist
Kardiovaskuläre.
Genau, Herzinsuffizienz. Gleich danach Covid, übrigens auch zoonotisch. Das war 2021 zumindest der Stand. Aber selbst wenn wir das ausklammern, kommen danach weiterhin Schlaganfall. Ebenfalls eine kardiovaskuläre Erkrankung. Im Endeffekt eine Ablagerung von Gefäßarterien, die dann halt die kleinen Gehirnarterien verschließt. Diabetes, was natürlich auch auf metabolischen Ursachen begründet. Unter anderem auch durch Übergewicht, also Kalorienüberschuss. Das heißt, wir hätten durch eine pflanzliche Ernährung im Durchschnitt gesundheitliche Vorteile in der gesamten Gesellschaft, was kardiovaskuläre Outcome-Daten betrifft. Wenn wir aber zum Beispiel die Outcome-Daten von Frakturrisiko jetzt uns anschauen in einer Gesellschaft, wo die pflanzlichen Ersatzprodukte leider noch nicht durchgehend mit Kalzium angereichert werden, was ich eine absolute Katastrophe finde, was besonders die scheiß Biomilch betrifft, die darf in Deutschland, die Bio-Sojamilch, bei Bio darfst du nicht mehr diese eine Alge hinzufügen, die früher da Kalzium gegeben hat. Und da müssen wir definitiv als Gesellschaft uns anders aufstellen oder eben flächendeckend ein Supplement. Also wir empfehlen da ein Supplement zusätzlich. Und glücklicherweise der Tofu wird auch mit Kalzium geschöpft. Also da ist recht viel Kalzium drinnen. Aber das finde ich schade. Aber um die Frage kurz und knackig und klippbar für Social Media zu beantworten, ja, ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt gesünder wäre, wenn wir auf vegan umstellen, aber wir müssten Vitamin B12 supplementieren und wir bräuchten ein bisschen eine Aufklärung, wie man prinzipiell seine Ernährung überhaupt gestaltet, weil die meisten Leute fahren mit der jetzigen Ernährung gar nicht gut.
Das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, weil ich glaube, dass das Problem ist ja, und ich versuche das jetzt so diplomatisch zu formulieren, wie es geht, ohne dass sich jeder Mensch da draußen angegriffen fühlt. Ich glaube, dass wir oft, also weißt du, wir sitzen jetzt hier, wir haben beide Medizin studiert, wir befinden uns in bestimmten Umkreisen mit unseren Freunden, mit Leuten, mit denen wir uns austauschen, aber der Otto-Normalverbraucher in Deutschland ist halt nicht das.
Ja, voll.
So, und ich glaube schon, dass das ein drastisches Problem ist, weil wenn wir merken, dass die Leute es schon mit dieser Vielfalt und mit der Flexibilität schon gar nicht auf die Reihe kriegen, sich richtig und gut zu ernähren, vielleicht weil sie überfordert sind, vielleicht hilft es ihnen auch, das ganz krass runter zu reduzieren. Aber auch das kriegt die Politik zum Beispiel ja gar nicht hin. Dann wird irgendwie die Pizzagröße in den Tiefkühlpizzen wird reduziert, dann essen die Leute halt einfach mehr Pizzen und Co. Wir haben halt einfach ein Riesenthema mit Übergewicht und mit kardiovaskulären Dingen. Und vielleicht, wenn wir so ein bisschen mehr in nochmal die Details reingehen, gerade nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Biomarker, du hast schon so ein paar Surrogatparameter wie LDL und sowas angedeutet, die ja quasi vor allen Dingen mit diesem kardiovaskulären Thema zusammenhängen. Vielleicht gehen wir da nochmal aufs Detail, weil ich glaube, du hast so ein paar Sachen eben gesagt, die ich vorher auch schon gelesen habe mit Herzinfarkt und Schlaganfällen. Und da wäre es cool, wenn wir nochmal genau reingehen, weil ich glaube, da verstehe ich Dinge ein bisschen anders als du. Aber lass uns doch mal bei den Biomarkern starten am Anfang, weil das ist ja der Ausgangspunkt für Herzinfarkt, Schlaganfall und all diese Todesursachen am Ende, die uns ja primär umbringen, was ja ehrlicherweise ein Armutszeugnis ist, weil davon könnten wir ja wahrscheinlich 80-90% einfach ausradieren. Klar würden wir dann an anderen Dingen sterben, an denen wir jetzt nicht sterben, aber trotz alledem, welche Biomarker werden durch rein pflanzenbasierte Ernährung verbessert?
Also im Durchschnitt, natürlich muss das eine gut geplante, rein pflanzenbasierte Ernährung sein, hast du ein geringeres kardiovaskuläres Risiko, was dein LDL, das ist ein Low-Density-Lipoprotein, ein Cholesterin, betrifft. Und die Kaskade von gesättigten Fettsäuren zu einem Anstieg des LDLs, zu einem Anstieg von kardiovaskulären Ereignissen, die ist, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, recht gut erforscht. Bezieht sich das auf jede Form von gesättigten Fettsäuren? Wahrscheinlich nicht, weil Kakao scheint förderlich zu sein, in Fischen scheint auch förderlich zu sein. Aber im Durchschnitt haben pflanzenbasierte, vor allem Proteine, deutlich und Fette deutlich weniger gesättigte Fettsäuren. Wenn wir jetzt mal das Kokosöl, das ich übrigens nicht konsumiere, einfach mal ausklammern. Und dadurch, wenn du weniger gesättigte Fettsäuren im Durchschnitt als Heuristik konsumierst, dann wirst du wahrscheinlich einen weniger gravierenden Anstieg von deinem LDL im Alltag haben und dementsprechend höchstwahrscheinlich deutlich geringeres kardiovaskuläres Risikoprofil, wenn du das lang genug durchziehst.
Wo willst du, also ich weiß nicht, wie tief ihr euch damit beschäftigt, aber gibt es irgendwie so einen Cut-off-Wert, wo das LDL im besten Fall mit veganer Ernährung sein soll?
Ich würde das jetzt an dieser Stelle nicht mit einer Zahl versehen, weil ich wüsste nicht, auf welche genaue Quelle ich mich stütze. Das müsste ich nochmal nachlesen, um diese Frage genau zu beantworten. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe gerade im Kopf, aber take it with a grain of salt,
alles gut.
150 drunter. Also drunter, bei wir sagen ja, bei Leuten, die schon Herzinfarkt hatten, unter 100, aber das ist fast nur medikamentös erreichbar. Ich glaube, man sieht aber oft in Whole Food Plant-Based Kohorten auch Werte von 100 bis 120. und die scheinen ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse zu haben. Aber das ist schon, also das nochmal Zahlen vorsichtig.
Ja, ja, ich würde gerade sagen, also so 150 ist ja schon tendenziell eher ein bisschen hoch sogar. Aber klar, je höher das Risiko, desto niedriger sollte der Wert sein. Ich würde schon der Erfahrung nach sagen, dass unter 100 schon auch, also ich habe einen LDL von 96, ich würde schon sagen, das ist schon erreichbar und ich nehme keine Statine oder irgendwas. Am Ende des Tages kann man natürlich seinen LDL auch reduzieren durch andere Dinge, nicht nur durch pflanzenbasierte Ernährung, aber realistisch betrachtet, und ich habe das gerade eben mal irgendwann in den Raum gestellt, der Otto-Normalverbraucher in Deutschland isst 130 Gramm Gemüse am Tag. Ich habe mal so bei so einem Döner-Experiment mitgemacht von so einem YouTuber, der hat einen Monat lang nur Döner gegessen, morgens, mittags, abends. Und ich habe halt Blutwerte vorher gemessen mit ihm und danach und wir haben halt geguckt, wie sich die Werte verändern. Und der hat dann so einen Döner auseinandergenommen und gewogen und in einem Döner waren 130 Gramm Gemüse. Also der hat dreimal so viel Gemüse gegessen wie der Otto-Normalverbraucher am Tag. Trotz alledem, LDL super relevant, aber wie du gesagt hast, ich glaube, am Ende hängt es natürlich trotzdem von dem Gesamtrisikoprofil trotzdem ab. Erhöhtes LP-Klein-A, was für ein LDL ist das? Weil am Ende gibt es ja auch verschiedene Fraktionen.
Ja, wobei trotz einfach alledem, die Gesamtmenge an...
Genau, ich wollte gerade sagen, also das LDL-C relevant. Ist ja das Entscheidende am Ende. Und trotz alledem, also ist das ein super relevanter Punkt für die rein pflanzliche oder vegane Ernährung am Ende des Tages. Und das würde sich ja sekundär dann auf die Mortalitätsstatistik wahrscheinlich auswirken. Das ist jetzt ja rein fiktiv, das wissen wir ja nicht.
Ja, wir haben schon prospektive Kohorten, die das vergleichen. Und man muss, ich versuche da möglichst ehrlich zu sein. Es gibt einfach Studien, zum Beispiel auch in der AHS, da haben nicht einmal die Veganer bei der Gesamtmortalität am besten abgeschnitten, sondern das waren die Pesketarier. Ob das jetzt war, weil sie unbedingt mehr ein besseres Omega-Profil hatte, hatten die anderen überhaupt eine Omega-Substitution, wie ich sie empfehlen würde, sogar auch an Veganer, das weiß ich gerade nicht. Aber genau die Vorteile, die diese Pesketarier dann haben, warum sollten das Veganer unter einer Supplementation von Omegas nicht erreichen können, besonders da, dass die Fische auch einfach angereichert bekommen. Haben sie sogar mehr Proteine konsumiert, dadurch, dass sie Fische inkludiert haben. Das kann man zum Beispiel leicht auch vegan auf die Reihe bekommen. Aber ja, ich denke eben, wenn wir diese kardiovaskulären Risikofaktoren reduzieren wollen, dass eine pflanzenbasierte Ernährungsweise, wenn nicht sogar die rein pflanzliche Ernährungsweise, die vernünftigste Art und Weise wäre, das für die Gesellschaft zu machen. Und darüber hinausgehend, wie vorher schon angedeutet, für das Risiko nicht nur des Einzelnen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Wir haben gerade vorher über die Haupttodesursache in Deutschland gesprochen. Und dann hatte ich gesagt, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, einige Krebsarten. Aber an zweiter Stelle 2021 lag Corona. Also zoonotische Erkrankungen. Und jetzt nehmen wir mal die Verschwörungstheorie raus, dass Corona ein im Labor gezüchteter Virus ist, da kann ich sogar granten, ist mir egal jetzt. Es ist, glaube ich, für uns beide, auch das, was wir im Studium wahrscheinlich gelernt haben, ziemlich unbestreitbar, dass die größte Bedrohung für die menschliche Zivilisation weltweit sind zoonotische Erkrankungen, also Erkrankungen, die wir durch den Mensch-Tier-Kontakt, egal welcher Natur übrigens, ob Bio- oder Massentierhaltung, uns anzüchten, dass das die größte Bedrohung für die Menschheit darstellt. Und deswegen meine ich, wenn ich wirklich als Arzt ethisch handeln möchte, dann darf ich nicht mein Geld in Industrien stecken, wo wir uns Erreger quasi in einer Petrischale hochziehen. Also das finde ich meiner Meinung nach sogar wirklich fahrlässig zu sagen, ja, ich möchte das Gesunde für die Menschheit, ich möchte das Gesundheit für meine Patienten und ich zahle dann dafür, dass Tiere zusammengepfercht auf ihren Fäkalien stehen und dann ihre Innereien in Biohazard Containern durchs Land geschippt werden müssen, weil das alles so furchtbar erregerlastig ist für den Menschen. Wir müssen uns davon als Gesellschaft emanzipieren und das wird ein wichtiger Baustein für die Gesundheit der Gesellschaft in der Zukunft darstellen.
Zwei Sätze dazu und dann versuchen wir wieder so auf dieses Gesundheitliche zurückzukommen. Ich stimme dem zu, außer in dem Satz, dass das die größte Gefahr ist für die Menschheit. Ich glaube tatsächlich, die größte Gefahr für die Menschheit ist die Menschheit.
Ja, wir Menschen bauen die Schlachthäuser, die bauen sich nicht automatisch.
Nicht nur wegen der Schlachthäuser, sondern auch wegen all dem anderen, was wir hier fabrizieren, was wir dem Planeten generell antun und was wir ich glaube schon, also ja, natürlich ist der Mensch für das ganze Tierleid und auch für das Bauen der Schlachthäuser, ja, das ist multivalent, am Ende gibt es ja nicht nur eine Sache. Ich glaube tatsächlich schon, dass der Mensch, und das sehen wir ja auch, die Gesellschaft verkommt total, die Gesundheit der Leute. Du hast mehrfach jetzt gesagt, wir müssen als positives Beispiel vorausgehen. Das tun Ärzte schon mal gar nicht in den allermeisten Fällen. Dafür werde ich ja auch ständig angegriffen, dass ich das sage. Aber am Ende de facto ist es so. Du gehst zum Zahnarzt oder zum anderen Arzt, der riecht noch nach Rauch. Und das sind alles so Dinge, positives Beispiel voraus, absolut, bin ich bei dir. Ich glaube trotzdem, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben, dass die Menschheit sich in eine völlig verkehrte Richtung reinläuft, was am Ende des Tages natürlich auch mit fehlender Bildung, vielleicht auch mit Social Media zu tun hat. Ich finde Social Media sehr gut am Ende, weil man dadurch natürlich auch gute Informationen streuen kann. Am Ende werden aber viel mehr Dinge von unwissenden Leuten und Co. natürlich gestreut. Und das wird natürlich riesengroß am Ende des Tages, wenn die sich gegenseitig alle beweihräuchern und Co. Und das lässt dann, und deswegen kann ich verstehen, dass du ganz bewusst diesen aktivistischen Sprachgebrauch und Co. nutzt, damit man lauter ist und die Leute einen viel eher hören. Ich glaube deswegen, die Menschheit ist das viel größere Problem de facto als jetzt zoonotische Übertragung. Aber klar, es ist auch ein relevanter Punkt.
Also ich verstehe nicht genau, was du damit sagen möchtest, weil diese Dinge, die zoonotischen Erkrankungen, die kommen ja nicht von nichts. Also die kommen ja, weil die Menschheit sich dafür entscheidet, als Gesellschaft Tiere zusammen zu pferchen.
Ja, nur man könnte ja, ja absolut.
Also ich glaube sogar, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zoonotische Erkrankungen 2021 mehr Menschen getötet hat als Kriege zum Beispiel. Und wenn du auch von Umwelt und sowas sprichst, dann sind ja auch die Tierindustrien wahnsinnig belastend dafür. Die Hauptursache für das Artensterben weltweit sind auch die Tierindustrien. Die Verschmutzung der Böden ist unter anderem die Düngemittel, die wir brauchen für den Anbau von Futtermitteln für die Tiere. Die Hauptrodungen von Flächen im Ur- und Regenwald sind vor allem Tierfutterflächen und Tierfuttermittel und Sojaanbau für die Tiere. Also die ganzen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, was die Menschheit sich antut, das tun wir halt einfach über die Tierindustrie unter anderem. Ich sage nicht nur, absolut, aber ich würde sagen anderem. Hauptsächlich, dass wenn wir von einer gesundheitlichen Perspektive sprechen, und wir sind ja hier als zwei Ärzte und nicht als Kriegswissenschaftler, dass die Hauptbedrohung für die Gesundheit des Menschen, wüsste ich jetzt nicht, was es daran auszusetzen gibt, zu sagen, dass das die Tierindustrien sind.
Aber wie kommst du, also warum ist Corona eine zoonotische Erkrankung, die jetzt per se was mit dem Tierwohl zu tun hat?
Naja, weil die scheinbar von Fledermäusen auf einem Wet Meat Market übertragen wurde.
Ursprünglich.
Ja, aber die Influenza zum Beispiel auch. Also das ist die kommt von Gänsen. Dann haben wir die Schweinepest, dann haben wir die Hühnergrippe. Also die Hauptentstehung von neuen Erregern ist über die Tierindustrien.
Du, ich bin da nicht annähernd so weit drin in diesem ganzen Thema wie du. Deswegen frage ich ehrlich.
Okay, dann würde ich dir tatsächlich ein Buch empfehlen, auch von dem Mann, den du da auch stehen hast, Dr. Michael Greger, How to Survive a Pandemic. Und da spricht er unter anderem auch über die spanische Grippe 1918, glaube ich, war es. Wie viele, also wir Menschen, wir haben jetzt schon keine Ahnung mehr, wie Corona vor 4 Jahren war, wo alle noch mit Masken rumgelaufen sind. Mhm. Und dann haben wir schon vor 100 Jahren vergessen, was bei der spanischen Grippe passiert ist, was bei der Pest passiert ist. Ja, Ratten übrigens. Also klar, damals hatten wir noch kein Penicillin, aber dann wird das nächste kommen. Oh, auch lustiger Punkt, multiresistente Antibiotikastränge, also Bakterienstränge in die Richtung. Tierindustrien, ja, die Hauptantibiotika weltweit geben wir an die Tiere. Und das, ich bitte dich, ganz, ganz von nicht mal nur von Mensch zu Mensch, sondern von Arzt zu Arzt an dieser Stelle, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was Erreger, was Antibiotikagaben betrifft und was diese Bedrohung von den Tierindustrien für die Gesundheit der Menschheit bedeutet, auch ganz unabhängig jetzt vom individuellen Herzinfarktrisiko.
Du, da gebe ich dir 100% recht, gerade was die ganzen multiresistenten Geschichten und Co. angibt. Absolut, ich bin absolut da. Und das haben wir in beiden Praxen, in Bonn und in München, ganz, ganz groß, das ganze Thema Antibiotika und Co.
Und dann stell dir vor, es kommt die nächste Pest und kein Antibiotikum greift mehr.
Ja, safe.
Also das ist ich sehe keine größere Bedrohung für die Menschheit aktuell. Und unabhängig jetzt davon, ob Tiere leidensfähig sind oder nicht, würde ich wahrscheinlich hier sitzen und den Leuten sagen, hört auf damit, sie zu essen, ihre Milch zu stehlen, weil wir töten uns auch als Menschheit damit selbst.
Mhm. Ja, das ist ein valider Punkt, absolut. Also gucke ich mir auf jeden Fall an, das Buch. Und ich meinte das wirklich ernst. Also ich habe es als ernst gemeinte Frage gerade eben gestellt.
Nee, und ich habe es ernst geantwortet.
Du wirst schon merken, wenn ich, hast du auf jeden Fall, du wirst merken, wenn ich was bewusst anders darstelle. Aber mir ist echt wichtig, dass man versucht, das in ein vernünftiges, klares Licht zu stellen. Und ich habe dich zum Beispiel noch nie sagen hören, aber dafür habe ich wahrscheinlich auch nicht genügend Sachen gehört. Und das hast du eben ganz differenziert, finde ich, dargestellt. Das tust du in so langen Formaten wahrscheinlich immer, dafür sehe ich davon aber zu wenig. Ist es zum Beispiel, wenn ich mir die AHS anschaue, ja AHS2 vor allen Dingen, also die Studie, dass das beste Outcome in dem Fall gar nicht für Veganer, sondern für Pesco-Vegetarier war.
Was die Gesamtmortalität betrifft. Mhm. Also man muss ja immer Outcome-Daten unterscheiden, was ist was. Weil zum Beispiel, ich kann auch einen Koma-Patienten, der sein Leben extrem gelitten hat, ewig lang am Leben lassen. Oder er hat einfach viel deutlichere Arztbetreuung, weil er schon so lang leidet, dass er dann halt länger lebt. Aber ich glaube, der Hauptfaktor fürs Leben generell sind natürlich so, schau, dass dein LDL halt niedriger ist. Schau, dass du keinen Diabetes bekommst. Also wenn wir Leute halt als Querschnitt nehmen, dann sind halt Menschen mit so kardiovaskulären Risikofaktoren einfach wahrscheinlich die, die am ehesten halt also krank werden und sterben daran. Und deswegen müssen wir vor allem
bei Corona ja auch so.
Ja, und deswegen müssen wir uns vor allem um die Outcome-Daten, was die Krankheitsbilder an sich betrifft, finde ich, kümmern, als um jetzt in einer einzelnen Studie nur auf das Gesamtmortalitätsrisiko zu stürzen.
Absolut. Worauf ich hinaus wollte, war einfach nur, dass ich glaube, die meisten Leute aus so Podcasts und Co. rausholen, dass die Veganer immer am besten dastanden. Und das ist, glaube ich, eben oft nicht der Fall. Also, damit will ich jetzt wieder nicht sagen, dass sie die schlechtesten sind, aber in dem Fall hast du es ja gerade eben schon sehr gut dargestellt, dass Vegetarier in dem Fall zum Beispiel, beziehungsweise Pesco-Vegetarier, auf Mortalität bezogen besser dastanden. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. LDL-Cholesterin-Reduzierung, wir haben Diabetes-Risiko, hast du gerade gesagt, BMI hatten wir, Blutdruck hatten wir noch nicht, aber ist de facto sogar mit dabei. Du hast gerade eben irgendwann mal am Anfang, als ich hier rumgescrollt habe, einen Satz gesagt, und da habe ich gerade eben gesagt, dass wir vielleicht nochmal gemeinsam drauf eingehen. Wie erklärst du dir, dass in manchen Studien, ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade offen die Epic Oxford, wie kommt es dazu, dass wir erniedrigtes LDL, erniedrigten BMI, erniedrigtes Diabetesrisiko, erniedrigte Herzinfarktrate, Blutdruck und Co. haben, trotzdem hatten Vegetarier hier aber zum Beispiel ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Es ergibt ja logisch für mich eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Also ich glaube, und nochmals, ich bitte dich, dich nachher noch an andere Ernährungswissenschaftler. Ich bin ein großer Fan davon, ich setze mich gerne damit auseinander, wirklich. Ja. Aber mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, ist die Ethik und der Diskurs darum. Aber ich versuche es trotzdem, so gut ich das machen kann, zu erklären. Die Epic Oxford, soweit ich informiert bin, ist eine relativ ältere Kohorte. Ich glaube sogar 80er, 90er. 20 Jahre lang oder länger geht die jetzt schon.
1993 bis 2001.
Genau, also damals war das Wissen A um Supplementierung begrenzter, als es heute ist. Mhm. Und das erfinde ich nicht, das ist einfach statistisch.
Mega guter Punkt.
Und nicht nur auf B12, sondern auch auf Omega. Und vor allem B12 scheint ein Faktor zu sein, der in der Gefäßwandstabilität einen Faktor spielen kann, was dann zu erhöhtem Schlaganfallrisiko führen kann, wenn man B12 unterdosiert. Damals waren auch vegane Ersatzprodukte erstens teilweise nicht verfügbar und schon gar nicht so angereichert, wie sie heutzutage sind, so wie das Salz mittlerweile jodiert ist, weil wir festgestellt haben, unsere Gesellschaft hat einen Mangel. Also ich glaube, also das ist scheinbar die gängige Hypothese, dass das auf das B12 und die fehlende Supplementierung damals zurückzuführen ist und auch generell erniedrigter BMI, wenn du zu dünn bist, ist das auch nicht unbedingt von Vorteil. Mhm. Also das könnte auch einen Faktor gespielt haben. Wir sollten uns aber nicht nur leider nach diesen Daten richten, sondern einfach heutzutage betrachten, eben was sind auch die Querschnittsmarker auch tatsächlich an Veganern, die das für 5 bis 10 Jahre schon machen. Und dann muss man es modellieren auf die Zukunft gerichtet, weil wir uns jetzt einfach anders ernähren, auch generell als Gesellschaft, nicht nur die Veganer, als in den 90er Jahren.
Safe. So. Ist ein mega guter Punkt, absolut. Vielleicht hat es wirklich damit zu tun. Ich glaube, also wenn, und das müsste man jetzt im Nachgang wirklich gucken, und das mache ich auf jeden Fall, weil Ziel war sowieso, dass wir im Team die Sachen nochmal durchgehen und dann vielleicht mache ich nochmal eine Einzelfolge dazu.
Bitte, und blend hier auch alles ein, was ich an Zahlen auch
machen
falsch...
Machen wir.
Und ich schicke dir natürlich auch nachher meine Recherche-Dokumente,
Weil ich glaube... Diese Details am Ende sind nämlich dann am Ende doch total entscheidend, weil wir wissen viel und wir haben über viel schon geredet und LDL ist wahrscheinlich der Killerpunkt für alles am Ende des Tages. Trotzdem erschließt sich das für mich nicht mit den Schlaganfallraten in dem Konsens. Das, was du gerade gesagt hast, ergibt Sinn. Das mit dem Omega weiß ich jetzt nicht, weil am Ende die Schlaganfallrate bei Omega-3 sogar reduziert, auch wenn das Herz... Flimmerrisiko, also quasi Herzrhythmusstörungen hochgehen, wenn du zu viel Omega-3 nimmst.
Sie hatten zu wenig, sie wurden nicht supplementiert.
Genau, wo am Ende nämlich das Risiko auch höher ist am Ende. Das heißt, das ist so ein U-Verlauf, was Omega-3 angeht, wenn du dir die Blutspiegel anguckst. Mhm. Zu wenig ist erhöhtes Risiko und zu viel ist auch erhöhtes Risiko und die hatten wahrscheinlich deutlich zu wenig.
Aber warum erschließt sich das dann für dich nicht? Dann sind wir halt auf der einen Seite des Us, des zu wenigs, das dafür einen Beitrag geleistet hat.
Genau, dieses U bezieht sich am Ende aber nicht auf die Schlaganfälle, sondern nur auf die Herzrhythmusstörung. So, und sekundär kommt es dadurch dann vielleicht zum Schlaganfall. Die Daten stimmen aber, die Daten stimmen nicht überein. Ach so. Du würdest normalerweise denken, wenn jemand ein erhöhtes Risiko oder mehrere Herzrhythmusstörungen hat, hat der auch am Ende mehr Verwirbelungen in den Vorhöfen und dadurch dann am Ende auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Dem ist aber de facto nicht so.
Ja gut, aber wenn das halt vorzeitig erkannt wird und du kannst der Herzflimmer nur an lebendigen Menschen wahrscheinlich feststellen, dann wirst du den ja wahrscheinlich auch einstellen und dann wird der generell eher kontrolliert werden oder einen Blutverdünner bekommen.
Heute ja, damals, wie du eben gesagt hast,
wenn du damals halt schon vor Hofflimmern festgestellt hast bei den Leuten, dann glaube ich schon, dass die damals auch schon Blutverdünner bekommen hatten.
Das
glaube ich, war in den 90er Jahren auch schon gängig.
Möglich, klar, absolut.
Aber Vitamin B12 eben nicht. Vitamin B12 sicher nicht.
Genau, deswegen glaube ich, dass das B12 wahrscheinlich der relevantere Punkt ist. Aber es geht ja hier am Ende auch nicht um Herzrhythmusstörungen, sondern es geht ja am Ende nur um den Schlaganfall. Wenn man noch versucht, so bei diesen Outcome-Daten zu bleiben, und ich beziehe mich jetzt gar nicht nur auf eine Studie, weil am Ende ist das sowieso Käse, immer nur über eine Studie zu reden. Es gibt ja am Ende, kannst mit jeder Studie alles beweisen, am Ende ist der Body of Evidence ja das Relevante. Und der spricht ja sehr für das Thema der veganen Ernährung. Mhm. Wie ist das mit Knochenbrüchen? Das hast du eben auch mal kurz in den Raum geworfen. Nimm uns da mal kurz mit.
Also auch in der Epic Oxford Studie wurde eben festgestellt, dass Veganer ein signifikant erhöhtes Knochenbruchsrisiko haben. Und das nutzen ja auch viele Anti-Veganer als ihr Aushängeschild von wegen, deswegen ist Veganismus Blödsinn. Da wurden, glaube ich, 2 oder 3 Ungenauigkeiten gemacht. Erstens, es wurde in der BMI-Gruppierung, also bei dieser multivariaten Analyse, wurden die Veganer in eine Gruppe gesteckt, die, sage ich jetzt mal, fast schon verrechnet war. Also praktisch die niedrigsten von der einen Gruppe mit den höchsten von der nächsten. Und damit schien das halt noch schlimmer, als es war. Plus, es wurde nicht auf den Calciumkonsum korrigiert. Also es scheint ja auch tatsächlich einen Faktor darzustellen, dass die Veganer eben genauso wie das Omega damals noch nicht so gang und gäbe war auf ihren Kalziumkonsum, besonders da Tofu nicht mit Kalzium geschöpft wird immer und damals schon noch weniger nicht geachtet haben. Aber sobald man auf Kalzium korrigiert, fällt das erhöhte Risiko weg. Also es ist keine Frage von vegan oder nicht vegan, sondern werden die Nährstoffe geliefert. Und das ist bei jeder Ernährungsfrage so. Und deswegen müssen wir halt generell dieses ganze Thema ein bisschen entmystifizieren. Der Körper braucht Nährstoffe, der braucht kein Fleisch und keine Milchprodukte, sondern wir brauchen die Nährstoffe und ich sehe halt einfach keinen Grund, warum wir die nicht auch vegan bekommen könnten, plus eben eine gezielte Supplementation. Und ich muss an dieser Stelle auch immer sagen, die Nicht-Veganer haben in dieser Gesellschaft halt schon den einen Vorteil, es ist leichter, alles abzudecken. Aber es ist auch leichter, zu viel zu bekommen von vielen. Also meine Kollegin, eben die ich glaube Doktor, wie gesagt, ist sie, Christina Deng, sagt immer wieder, Nicht-Veganer neigen eher zu einem zu viel und Veganer neigen eher zu einem zu wenig. Aber es ist weder das eine unbedingt vorteilhaft für die anderen noch eben nicht und im Durchschnitt. Worauf musst du dann halt eben achten, dass du zu viel bekommst als Nicht-Veganer, sind die gesättigten Fettsäuren. So als Veganer konsumierst du mehrfach ungesättigte Fettsäuren zum Beispiel. Aber das ist alles nur ein Rumschiebespiel und im Endeffekt musst du einfach sagen, wie kommst du als Gesellschaft die Nährstoffe, so wie wir die Tiere halt anfüttern. Wir füttern den Tieren wahnsinnig viel. Wir geben den Tieren Nahrungsergänzungsmittel. Wir geben denen Vitamin A, D, E, K, Jod, Kalium, Calcium, Zink, Selen, Eisen, Hydroxycobalamin, B12 direkt eben und sogar Cholin. Habe ich übrigens auch extra recherchiert nochmal. Also das sind alles keine mystischen Stoffe, die wir nicht finden, sondern wir haben moderne Mittel, wir haben moderne Technologie und es ist viel leichter und sicherer und sauberer dosierbar, das über gegebenenfalls ein gezieltes Supplement für die paar kritischen Nährstoffe zu supplementieren, wie es übrigens auch viele Nicht-Veganer sowieso tun sollten, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, was Jod, Vitamin D und Omega-3-Index betrifft und auch B12 übrigens, als das über tierische Körperteile zu beziehen, wo es immer ein, ja, wird schon passen ist, weil du misst nicht jedes Stück Leber sogar, das du isst. Und wie viele Leute kriegen deine Toxizität sogar von besonders Innereien, die besonders nährstoffreich sind dann so. Also das halte ich einfach für total unmodern, sich darauf zu verlassen für eine Nährstoffversorgung für die Gesellschaft. Und das nimmt dieses ganze Mystische, finde ich, an Vergleich hier und da raus, wenn wir sagen, okay, das wird dann wahrscheinlich bei den Knochenbrüchen, nicht nur wahrscheinlich, sondern das wurde ja nachgerechnet, in einer am Kalzium gelegen haben. Und wenn wir jetzt eben wissen, was sind denn vegane Kalziumquellen? Ach so, klar, dann gestalte ich meine Ernährung so einfach. Kalziumgeschöpfter Tofu, da steht dann immer Kalziumcitrat hinten drauf. Das ist 2 Blöcke Tofu am Tag und du hast schon deinen Kalziumbedarf so quasi abgedeckt oder noch ein angereichertes Sojajoghurt. Das gibt es mittlerweile auch. Das sind leider die etwas teureren. Oder du nimmst einen Mix, wo das mit drinnen ist oder grünes Blattgemüse und Hülsenfrüchte noch dazu, ist noch ein bisschen Kalzium mit drin. Das geht. Warum sollten wir es nicht so machen?
Es waren sogar 3 Dinge. Ach. Niedriger BMI, geringe Kalziumaufnahme und niedrige Proteinaufnahme.
Du testest mich hier.
Ich teste dich nicht.
Er testet mich.
Ich muss zwischendurch einfach mal gucken.
Ja, das mit der Proteinaufnahme hatte ich bei AHS schon betont, dass das wahrscheinlich bei den Pesketariern auch ein Vorteil gewesen sein wird.
Also ich würde es auch nicht sagen, ich teste dich, sondern ich glaube am Ende, ich zeige den Leuten, dass du auf eine ganz besondere Art und Weise viel tiefer in den Dingen drin bist, als es nur dieses Militante ist am Ende. Ich glaube, das ist schon etwas. Und das muss man sagen, das habe ich ganz krass gemerkt. Und das war der Grund, warum ich auch unbedingt mit dir reden wollte in der Aufnahme von Ben bei Ungeskriptet, als du mit Nikita da warst. Ja, okay, es war jetzt auch nicht so schwierig, da irgendwie zu glänzen, aber trotzdem hast du es getan. Ja. Und man muss sagen, für mich ist es jetzt sehr einfach. Ich habe das hier alles stehen. Ich habe mir das gestern und vorgestern durchgelesen, weil ein Großteil des Teams das erarbeitet hat. Du weißt das jetzt aus dem FF. Und von daher, ich teste dich gar nicht. Am Ende, ich wusste einen Großteil davon vorher gar nicht, sage ich auch ganz ehrlich. Und für mich ist das mega spannend, weil am Ende ist ja der große Benefit, über den wir eigentlich ja reden, dass die Leute wissen, was sollen sie praktisch tun, damit wir dazu beitragen können, eine gesundere Gesellschaft zu schaffen und uns davon verabschieden können, dass das Gesundheitssystem Gesundheitssystem heißt, aber Krankenhäuser hat, was ja gar nicht zueinander passt, theoretisch. Es ist ja ein Krankheitssystem mit Krankenhäusern und wir müssten halt ein Gesundheitssystem parallel schaffen. Deswegen ist der Slogan der Akademie bei uns auch Change the System.
Schön.
Und darum geht's mir. Und das ist viel eher der Punkt, anstatt dich zu testen. Weil ehrlicherweise, mir geht's ja darum, Dinge selber zu lernen, mit dir darüber zu reden und vor allem auch, weißt du, ich finde gerade die Dinge, wie du sie sagst, am Ende entscheidend. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich das jetzt einfach vorlesen würde, was hier steht.
Mhm.
Auch für den Zuhörer am Ende des Tages. Weil das ist ja einer der Motivationen, warum wir das überhaupt machen. Und vielleicht, wenn wir so einen kleinen Schritt weitergehen, wir haben jetzt ganz oft über Nährstoffe und Mangel und Co. geredet. Wenn ich mich jetzt rein pflanzlich ernähren würde oder wenn ich einen Menschen habe, der sich rein pflanzlich vegan ernährt, welches sind denn die Nährstoffe, die ich auf jeden Fall supplementieren muss versus die, die vielleicht nice to have sind?
Auch hier werde ich nochmal eine unromantische Antwort geben. Ich würde niemandem empfehlen, du musst XY nehmen. Vor allem nicht heutzutage, wo schon viele pflanzliche Produkte und auch Ersatzprodukte bereits angereichert sind. Aber wenn ich keine Möglichkeit habe zu wissen, wie sich die Person ernährt, dann würde ich Folgendes antworten. Generell ist Vitamin B12 in einer rein pflanzlichen Ernährung, außer bei manchen Ersatzprodukten oder Monster-Energy-Getränken, wo das schon angereichert ist, in relevanten Dosierungen sogar, ein kritischer Nährstoff, der auf jeden Fall limitierend ist, was die Gesundheit betrifft, wenn der nicht ausreichend gegeben wird. Also man sollte sich darum kümmern, dass man Vitamin B12 entweder in Form von einer Tablette, einer Lutschtablette, es gibt angereicherte Zahnpasta oder eben durch gezielten Konsum von einigen angereicherten veganen Fleischersatzprodukten, die absolut gesundheitlich einen guten Beitrag leisten können, teilweise bekommt Vitamin B12. Übrigens haben auch viele Nicht-Veganer einen Vitamin B12-Mangel. Der nächste Punkt.
Ziemlich viele tatsächlich, ja.
Der nächste Punkt, den die Veganer auch mit den Nicht-Veganern eben teilen, ist Jod. Also wir sind in Deutschland einfach ein Jodmangelgebiet. Das liegt einfach daran, dass unsere Böden durch extensive Futtermittelanbau oder die Tierhaltung, wie sie aktuell betrieben wird, aber auch einfach natürlicherweise nicht so viel Jod mehr beinhalten. Im Mittelalter hatten deswegen, glaube ich, damals sogar teilweise bis zu 70% der Gesellschaft einen Kropf, also eine klinisch relevante Schilddrüsenvergrößerung. Und erst durch eine flächendeckende Jodanreicherung, was ich eine großartige Intervention der Ernährungswissenschaft finde, konnte das verbessert werden. Auch der jugendliche Kretinismus ist quasi ausgestorben hier bei Kindern, die geistig irreversibel eingeschränkt werden, weil man ihnen kein Jod gegeben hat. Also Jod. Jod ist zwar einerseits in Jodsalz schon drinnen und in vielen verarbeitenden Produkten nutzen die auch Jodsalz, aber besonders, weil Veganer eben Milch, Käse, Produkte streichen und ich glaube in Eiern ist auch ein bisschen drinnen. Den Tieren wird viel Jod gegeben, würde ich nochmal zusätzlich eine direkte Jodquelle, sei das einerseits Algenblätter, wobei das schlecht dosierbar ist im Alltag, nehmen oder eben ein Supplement, wo das schon mit drinnen ist.
Hast du da eine Dosierung?
Kann ich nicht auswendig, wäre jetzt auch fahrlässig, das zu sagen und bezieht sich auch aufs Individuum, seine Körpergröße, sein Aktivitätslevel. Wir haben aber einen evidenzbasierten Nährstoffguide zusammengestellt, alles kostenlos, deswegen erlaube ich mir hier das Shoutout auf wie-vegan.com.
Verlinke ich unten.
Und du hast bestimmt auch deine Dokumente, die du verlinken kannst dazu. Genau, da findet man alle Dosierungen zu B12, zu Jod und eben den nächsten Punkt, was sich auch wieder Veganer und Nicht-Veganer teilen, Omega-3. Und Omega-6, das Verhältnis ist, da kennst du dich 100-mal besser aus. Ich habe deine Videos angeguckt und ich bin da ein bisschen ausgestiegen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber Bottomline ist für uns, was machen wir aus der Information? Am Ende des Tages, was ist der Handlungsbedarf? Ja, es scheint sinnvoll zu sein, entweder einmal in der Woche Fische zu essen, was ich halt einfach unmoralisch und auch umwelttechnisch eine Katastrophe finde. Natürlich, dann würde ich halt lieber einfach an dieses DHA und EPA, da weiß Algenöl. Ich so, genau, Algenöl nehmen und auch da ist wieder die Dosierung abhängig vom Individuum, steht aber auch alles auf der Website drauf, Algenöl, genau.
Kann man ja auch messen, ne? Also man kann ja im Blut einfach messen.
Da kennst du
dich
aus.
Und dann individuell supplementieren, ne?
Genau. Also,
habe ich ja schon zig Sachen zu gemacht, damit wir
jetzt. Da hast du wirklich viel dazu gemacht. Ich habe es mir so ein bisschen angehört, war so, wow, ich habe wirklich nichts dazu im Studium gelernt. Ist wahrscheinlich schlimm. So, aber ja, das war auf jeden Fall interessant, dass es da so viel zu machen gibt. Und auch was die Entzündungsrelevanz davon betrifft, fand ich ganz spannend. Aber am Ende des Tages, was ist für den Kunden relevant? Ja, Omega ist wahrscheinlich eine vernünftige Sache. Was viele leider denken, ist, dass man sich durch Leinsamen und Chiasamen und Walnüsse genug davon holt. Und ich esse und Olivenöl. Das ist halt einfach leider ein Aberglaube und das reicht nicht. Es ist wahrscheinlich besser, als tierische Produkte mit einem ungünstigeren Fettprofil zu konsumieren. Ja, nehmen ja mehr Omega-6 als Omega-3 oder gar nichts davon. Dankeschön. Aber das reicht nicht. So, das heißt, wir hatten jetzt Vitamin B12, Jod, Omega, Vitamin D. Wir haben hier eine blasse Haut, du und ich. Wir sollten nicht so viel in die Sonne gehen.
Das ist tragisch, so blass sieht sie gar nicht aus. Ne?
Timo, tut mir leid, aber ich wünsche dir auch keinen Sonnenbrand.
Deswegen habe ich aber auch schwarzes Oberteil an.
Ach so, ja. Helles, ja. Also ich bin gern Vamp, das passt schon. Ich hasse das leider, besonders in der Roh-Carnivore-Bubble. Die haben ja meistens so Schnittmengen dann mit, die Sonne ist das beste Heilmittel. Mhm. Und keine Sonnencreme tragen, das ist alles toxisch. Das ist so fahrlässig und gefährlich. Und besonders, wenn Kinder dann in die Sonne gestellt werden, was man denen damit antut. 1-2 schwerwiegende Sonnenbrände im Leben und dann Melanomrisiko schießt in die Höhe. Also das finde ich total fahrlässig. Und das ist so ein gutes Beispiel davon, wenn du dir Vitamin D viel sicherer, ohne Sonnenschaden, ohne Alterungsschaden, ohne Schwäche für dein Immunsystem durch die Sonneneinstrahlung holen kannst. Herpes-Zoster-Gefahr übrigens nach Sonneneinstrahlung von Skifahrern. Hat man vielleicht schon mal gesehen, nach dem Skifahren habe ich plötzlich wieder Lippenherpes. Dann würde ich das doch eher supplementieren und als Tablette einnehmen, statt wie so ein Neandertaler in die Sonne zu gehen, um mir mein Vitamin D zu holen. Also das ist so dumm. Ja, Vitamin D. Gut, und dann würde ich mir noch angucken, das ist auch ein Thema, wo du mir ein paar Fragen vorher geschickt hattest, aber ich habe das mir gedacht, oh, ich weiß gar nicht, ob wir da so in die Tiefe gehen müssen. Selen und Cholin, da gibt es noch ein paar potenziell kritische. Eisen wird häufig genannt bei Veganern. Ich glaube, das hast du auch hier und da mal genannt, als limitierender Faktor bei Veganern. Eisen ist ein Supplement, das halte ich nicht für flächendeckend relevant, wenn du vegan wirst. Also die bisher genannten sind erstmal die allerwichtigsten Punkte, plus vielleicht noch Selen, weil wir auch genauso wie beim Jod selenarme Böden haben.
Ist aber auch für den Nicht-Veganer relevant, ne?
Die meisten von diesen Sachen sind auch für den Nicht-Veganer relevant. Also eigentlich alle Empfehlungen bisher. Genau, und Selen sagt dann auch viele, ja, dann esse ich halt Paranüsse. Ja, super, die sind radioaktiv. Also 1-2 Paranüsse, klar, kannst du das so machen am Tag, aber da ist halt wieder so die Gefahr von, wie hoch ist da tatsächlich der Selengehalt in der einzelnen Paranuss und wie viel Radioaktivität bist du bereit dafür aufzunehmen? Das würde ich halt eher so als Ausnahme betrachten und nicht als Supplement, deine Paranuss. Und dann können wir noch kurz zum Eisen kommen. Viele denken, ja, Veganer haben alle Eisenmangel. Das finde ich so lustig, besonders wenn wir schon die Epic Oxford Studie hier liegen haben. Da hatten die keinen klinisch relevant erhöhten Eisenmangel. Also das, was häufig auffällt, glaube ich, ist ein niedrigerer Ferritinspiegel im Blut. Und da kennst du dich wahrscheinlich auch um Längen besser aus nochmal als ich. Aber Ferritin, soweit ich es aus meinem Medizinstudium weiß, ist auch ein akute Phaseprotein, sprich ein Entzündungsmarker. Und solange sich meine Megaloblasten, Blutzellen, hämoglobinrelevanten Blutzellen nicht verändern und ich keine wirkliche anämische, also keine Anämie habe, die auf Eisenmangelanämie zurückzuführen ist, das sind ja mikrozytären Anämien, Histologiebuch, ich sehe dich, dann habe ich keinen klinisch relevanten Eisenmangel. Also die Veganer konsumieren sogar im Durchschnitt mehr Eisen als die Nicht-Veganer. Und jetzt kommt der nächste Carnivore und sagt, ja, aber das ist das pflanzliche Eisen, das wird schlechter resorbiert. Ja, das stimmt, aber wir konsumieren sehr viel mehr Eisen im Durchschnitt, besonders durch eine gut geplante Ernährung, allein durch die vollwertigen, also komplexe Kohlenhydrate, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, die sind alle extrem eisenreich. Ja, wir nehmen davon ein bisschen weniger auf, aber wenn du zum Beispiel deine eisenhaltigen Sachen wie Linsen oder auch Tofu mit Zitrone kombinierst, also Vitamin C, dann kriegst du aus dem FE3 ein FE2 und das nimmt der Körper dann deutlich effizienter auf. Dann streich bitte dein Koffein, das du während den Mahlzeiten konsumierst, um deinen Konsum, deine Aufnahme von Eisen zu steigern. Bitte auch, das solltest du immer mit einer Stunde Abstand vom Essen machen. Ich weiß, beim Frühstück fällt es mir auch schwer, aber ich habe keinen Eisenmangel. Aber tatsächlich ist bei den meisten Vegan Essentials Mixen auch nochmal ein Eisen drin, einfach nur um ein Grundfundament zu haben. Und für Männer ist ein so hoher Eisenkonsum auch gar nicht so ideal, weil die haben keine Regelblutung und Eisen oxidiert auch ganz gerne mal im Blut oder macht Zellalterung bei sehr hohen Dosierungen vor allem. Also ja, da würde ich einfach alle 1 bis 2 Jahre definitiv vor allem bei Umstellung zur Blutkontrolle gehen und auf mein Eisen schauen. Aber würde ich jetzt nicht pauschal jedem aufdrücken, im Gegensatz zum Vitamin B12, das schon eher.
2 Gedanken dazu. Ja und nein. Mhm. Also, bei allem ja, bis auf das Thema Eisenmangel versus Anämie.
Hau raus.
Alles, was, also ich glaube, das Grundproblem, darüber habe ich ja ein Buch geschrieben am Ende auch, wir haben halt ein riesengroßes Problem, wenn wir uns medizinische Normalbereiche, Referenzbereiche angucken, die ja am Ende nur eine statistische Norm widerspiegeln, aber nicht gut oder schlecht. Und heutzutage wird halt eigentlich nur versucht, etwas zu verbessern, wenn wir eine Eisenmangelanämie haben. Mhm. Der reine Eisenmangel, also Ferritinmangel theoretisch, was ja das Speichereisen ist, ist genau das gleiche Problem wie die Eisenmangelanämie, mhm, nur halt noch nicht so lange. Ich habe so 3 Stadien und das 3. Stadium ist die Eisenmangelanämie. Stadium 1 ist der Eisenmangel und Stadium 2 ist die Retikulozyten-Produktionsstörung am Ende, dass nicht genügend Blutkörperchen nachproduziert werden. Aber, und das ist das, und das sehe ich in der Praxis ständig, aber nicht nur bei Veganern oder Veganerinnen, mhm, sondern vor allen Dingen bei Frauen, die im gebärfähigen Alter, ja, sind, dass wir Ferritinspiegel von unter 50 haben. Der Referenzbereich geht aber so bis 20 nach, mhm, unten. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil die noch keine Anämie haben. Die haben noch keinen HB-Abfall. Und wir haben aber unter 50 eben genau diesen symptomorientierten Bereich von Ferritin. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Problem mit Eisen. Und das würde ich aber sagen, gesellschaftlich de facto. Aber natürlich auch nur in meiner Bubble. Weil ich ja oft darüber rede, kommen Frauen mit Energiemangel, Abgeschlagenheit und all den Dingen. Und davon haben 9 von 10 einen Eisenmangel am Ende des Tages, die von dem Hausarzt weggeschickt wurden. Obwohl die ein Ferritin von 23 haben, weil es halt heißt, nee, ist alles super, ist alles in der Norm.
Das heißt, die sind schon, du meinst, symptomatisch, obwohl, ja, die nur einen Ferritin niedrig
sind. Die haben theoretisch nur einen Ferritinmangel, keine Eisenmangelanämie, also keine mikrozytäre Anämie, wie du gesagt hast eben. Sondern die haben einen Ferritinmangel, dadurch einen Eisenmangel. Und das ist eine Verwertungsstörung am Ende, die, wenn man sich die wissenschaftlichen Daten anguckt, bei unter 50 mit genau diesen Symptomen von der Eisenmangelanämie korrelieren.
Aber ich verstehe nicht, wie kann das eine symptomatische Eisenmangelanämie sein, wenn das Speicherprotein ist? Also dann hätte ich doch schon auch eine Auswirkung auf mein Blutbild.
Ja, am Ende ist es ja das Ferritin, das misst du ja im Blut. Ja, oder was meinst,
okay,
du,
also es sind aber die
es reicht die noch aus, Blutzellen, um am Ende die Blutzellen in ausreichender, ja, Menge zu produzieren, aber nicht um den ganzen Körper mit Eisen zu versorgen.
Aber
dafür
die Blutzellen versorgen noch den Körper mit, ach so, du meinst, die Sauerstofftransport ist
ja
noch da,
das
aber
funktioniert,
der Eisen,
aber du kannst die Schilddrüse zum Beispiel nicht ausreichend, die TPOs und Co. versorgen am Ende.
Und das ist ein anderer Aspekt, wo Eisen auch noch verwendet wird.
Ja, nicht nur in den roten Blutkörperchen, ja, für den Sauerstofftransport, sondern bei ganz vielen anderen Faktoren. Ja. Unter anderem ist es einer der 4 Nährstoffe, um Schilddrüsenhormone adäquat, mhm, zu produzieren. Mhm. Das heißt, du hast viele Frauen im jungen, gebärfähigen Alter, irgendwas zwischen 20 und 30 in den meisten Fällen, die halt eine gute Periode haben. Und das sieht man ja auch in den Statistiken, mhm, dass Ferritin ab dem Zeitpunkt, wo die Periode ausfällt, plötzlich im Durchschnitt von irgendwas um die 30, 40 plötzlich auf 120 hochgeht. Mhm. Siehst du auch in den Daten am Ende. Und wir sehen ja auch in nationalen Verzehrstudien, dass einfach zu wenig Eisen zu sich genommen wird, aber grundlegend, nicht, ja, nur in der veganen
aber
oder vegetarischen Ernährung.
Ich finde schon eben, die Ernährungsweisen, die wir propagieren, sind unfassbar eisenreich. Also das sollten wir auch tun. Hülsenfrüchte vor allem sind etwas, was einfach zu wenig konsumiert wird.
Aber das ist ja trotzdem nicht der Autonormalverbraucher.
Nein, natürlich nicht. Ja, aber wir wollen ja den Autonormalverbraucher verändern.
Absolut. Also deswegen würde ich sagen, vielleicht, ja, ist es sogar in der vegetarisch oder auch in der veganen Ernährung, mhm, so, dass tendenziell mehr Eisen zu sich genommen wird. Ja, mhm, wir haben gerade schon über Eisen 3 und, ja, Eisen 2 Plus und Co. geredet. Trotzdem haben wir einen in der Regel, wenn man sich diesen Healthier Usy Bias und Co. anguckt, haben wir ja trotzdem einen gesünderen Lebensstil, dadurch vielleicht weniger chronische Entzündung, was am Ende den Eisenspiegel wieder positiv beeinflussen würde, weil weniger verbraucht wird. Und du hast gerade eben gesagt, so ja, ist eine akute Phase-Protein. Ja, safe. Deswegen wird es bei Sportlerinnen zum Beispiel ja auch nicht gerne angewandt, weil die ja dauerhaft mit Entzündung zu tun haben. Trotzdem sehen wir ja häufiger niedrige Ferritinspiegel, was ja mit der Akutphase dann egal ist, weil die würde das ja erhöhen de facto. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist ein kritischer Nährstoff, aber jetzt nicht für dieses spezifische Thema. Und was ich auf jeden Fall auch ein bisschen kritisch sehen würde, ist in Multinährstoffpräparaten mit Eisen zu arbeiten, weil wir in den Daten ja sehen, dass es deutlich effizienter ist, hängt aber auch wieder von der Dosis ab, dass wir nur jeden zweiten Tag Eisen supplementieren, weil die Eisenaufnahme sonst runterreguliert wird. Um es einfach zu formulieren, der Körper denkt halt die ganze Zeit, da kommt Eisen und dann nimmt das halt nicht mehr richtig auf. Eigentlich hat das was mit Hepzidin und Co. zu tun.
Wobei man da auch sagen muss, bei den Supplementen, die Leute nehmen die nicht täglich. Also man muss die Compliance der Leute auch immer mit einberechnen. Ich kenne es von mir selbst und ich soll es ja wirklich eigentlich besser wissen und ich nehme es vielleicht von 7 Tagen 4 bis 5.
Ja.
Und dafür sind die Sachen halt immer ein bisschen überdosiert.
Ja.
Und das machen die ja auch absichtlich, weil die damit rechnen, dass die Menschen halt doofe kleine Tiere sind.
Da sind wir wieder bei dem gesellschaftlichen Problem.
Ja, aber das ist doch gut, weil wir müssen halt die Gesellschaft so idiotensicher gestalten, dass es halt immer einen Puffer gibt, um halt die allermeisten mitzunehmen. Und klar, egal was du für Regulierungen in der Gesellschaft machst, wird es immer irgendwo einen äußeren Rand geben, den diese Regulierungen halt betrifft oder nicht betrifft. Aber du musst hier halt einfach mal schauen, okay, was sind unsere gesellschaftlich wirklich gravierenden Probleme? Und die haben wir am Anfang schon auf den Tisch gelegt. Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, LDL-Übergewicht. Und ich glaube, die würden sich alle ins Positive verschieben, wenn wir eben vegane Regularien hätten. Ich finde das super, zum Beispiel, was Plant-Based Universities macht, dass sie helfen, ja klar, auch mit dem Klimaargument, aber auch mit dem Gesundheitsargument, Kantinen und Arbeitsstätten und Kindergärten flächendeckend pflanzlich umzustellen. Und allein solche Sachen im Alltag, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst, ob du jetzt was Vernünftiges zu Mittag bekommst, sondern dass dir einfach hohes Fest da ist, das ist doch genau das, was die Gesellschaft braucht.
Safe. Wenn man das jetzt so individuell machen will, wie es nur geht, weil du hast ja gerade eben auch gesagt, Blutbild und Co., in welchem Abstand würdest du sowas einem Veganer, Veganerin empfehlen? Wobei das jetzt theoretisch eine blöde Frage ist, weil am Ende würde ich es auch jedem empfehlen, der nicht Veganer oder Veganerin ist am Ende.
Also bei Symptomen sofort, klar. Ansonsten einmal im Jahr sehe ich schon für mich als den Punkt, den wir anstreben wollen. Klinisch machen wir es dann wahrscheinlich alle 1,5 bis 2. Aber ja, einmal im Jahr, glaube ich.
Hast du da so irgendwelche Werte parat, die du auf jeden Fall messen wollen würdest bei einer veganen Ernährung?
Also, nochmals, wir haben alles schriftlich zusammengefasst. Wir haben sogar einen Blutwerte-Check. Ich bitte dich da auch sehr gerne drüber zu schauen, den Leute ausdrucken können und zum Arzt bringen können. Vor allem, viele Leute sind ja schüchtern beim Arzt, weil es ist ja furchtbar, wenn man dem sagt, ich bin vegan und der hält dir erstmal eine Predigt.
Ja, ja.
Kann ich gleich dazu noch eine lustige Anekdote erzählen von meiner Ärztin, die auf unserer Kappe vegan gelesen hat und die uns dann gleich eine Standpauke gehalten hat, dass das ganze Vitamin B12, das wird ja in China hergestellt und das ist ja so schlecht für die Umwelt und wir sollen uns das ja nochmal überlegen. Und ach ja, mein Freund, der nimmt ja bestimmt Kreatin bei all seinen Muskeln und Testosteron auch. Ja, und vor allem das Kreatin ist ja so schlecht für die Nieren. Ich war so, Digga, ich will nur eine Blutabnahme, halt die Klappe. So. Aber ja, da haben wir das alles zusammengestellt, was man so dem Arzt vorlegen kann. Wir haben aber auch schon die Rückmeldung bekommen, dass manche Ärzte gesagt haben, das macht unser Labor zum Beispiel gar nicht, weil die Frage ist halt wirklich, wie klinisch relevant ist es für Otto-Normalverbraucher, wenn du kein Spitzenathlet bist, welchen B12-Wert du jetzt misst, wenn du keine Symptomatik hast. Und da gibt es ja auch eine Reihe von großes, kleines Blutbild. So, das wäre jetzt erstmal so mein erster Klatscher, den ich dir bringen würde. Und dann würde ich halt noch für Holotranscobalamin, ich glaube, so sagt man.
B12, ja.
Genau,
ja.
Schau. Aber auch da gibt es noch 2, 3 weitere. Und das müsste man wahrscheinlich, wenn du eine Vorerkrankung hast, individuell drauf einspielen, was du da alles messen wollen würdest. Oder ob du eben besonders sportlich bist, dann Testosteron noch dazu, wenn es dich interessiert. Aber das ist erstmal so der Basic, mit dem du schon, glaube ich, ganz gut fährst. Genau, wir haben dann noch so Sachen wie Jod und Calcium, aber die Sachen sind halt immer so, misst man das nicht eher im Urin besser? Und Calcium ist auch sehr, wenn du vorher was Calciumreiches gegessen hast, ich glaube bei Calcium ist es, dann steigt das halt auch im Blut. So, wie relevant ist das dann für den Otto-Normalverbraucher und wie genau ist das so? Ist das nicht einfach nur rausgeschmissenes Geld? Schwierig.
Frage ist immer, wie man es interpretiert, weil vor allem, wenn der Körper es ja aus dem Knochen eh wieder so freisetzt, wenn du zu wenig Calcium hast, bleibt der Spiegel eh recht stabil.
Manche Sachen sind halt wirklich schwer messbar, muss man glaube ich auch sagen und deswegen muss man meiner Meinung nach auch einfach mit einer guten Ernährung arbeiten, aber dieses Problem haben auch die Nicht-Veganer, also safe, das ist absolut. Wieder kein rein veganes Problem.
Absolut, 100%. Ich glaube, das ist sowieso ein Riesenthema, dass Ärzte immer von diesem Blutdiagnostik-Thema abraten. Hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Ganz oft ist es auch so, dass Diskussionen entstehen, nur wenn man Vitamin D messen will. Ja. Und die meisten halten es. Also es ist ein Bildungsthema, muss man
das
sagen.
Auch bei Ärzten ist ganz schlimm.
Ja, das, also, wie wir eben gesagt haben, du lernst, das ist halt auch keine, kein Studium für Gesundheit, sondern es ist halt ein Krankheitsstudium am Ende. Und das ist ja auch nicht schlecht. Nur du würdest halt auch nicht zum BMW-Händler gehen und halt fragen, ob du eine A-Klasse von Mercedes kaufen kannst. Würdest du halt auch nicht, weil das ist halt ein BMW-Händler. Und wenn du zum Arzt gehst, wenn es dir schlecht geht, super. Aber wenn du zu jemandem gehst, also wenn du dich mit Gesundheit auseinandersetzen willst, musst du halt auch zu einem Arzt gehen, der sich mit Gesundheit beschäftigt und nicht jemand, der halt der Standard-Hausarzt ist am Ende des Tages.
Ja, aber ich würde das eher, wenn du bei der Autometapher bleiben möchtest, du gehst ins Autohaus und der hat halt vorwiegend Audis dort stehen und dann fragst du ihm was zu einem BMW und der sagt dir, das können Sie vergessen, da funktioniert die Kupplung generell nicht.
Das würde der Arzt machen, ja.
So würde er das halt machen, wenn es um Veganismus geht halt häufig. Das können sie vergessen, das ist alles nur ein Blödsinn. Die kriegen alle Albuminmangel, hat mir der dicke Orthopäde gesagt, der um 3 Uhr früh bei seinem Nachtdienst sich einen XL-Döner, und ich erfinde das nicht, bestellt hat und dann auch noch ein Bierli getrunken hat, bevor er operiert hat. Aber das ist nur meine kleine Anekdote, um das auszuschmücken. Also, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, als vegane Ärztin, auf wie viel Widerstand ich da von Kollegen, von Akademikern gestoßen bin, das stößt mir bis heute sauer auf und ich finde das ein wirkliches Armutszeugnis für Deutschland und für die Mediziner, wie die hier ausgebildet werden. Da gibt es so viele Achsen, an denen wir schrauben müssen, angefangen von der Kommunikation über ein Thema, mit dem man sich nicht auskennt. Also selbst wenn man als Arzt mal auf ein Thema stößt, wo man noch nichts weiß, gehen viele von diesen Weißkittelträgern mit ihren goldenen Stethoskopen davon aus, dass sie irgendwie jedes Buch der Welt schon gelesen haben und dass sie einfach recht haben, weil ihr Kittel bis zum Boden schleift. Und das ist einfach eine Tragikomödie teilweise da drinnen gewesen, die ich erlebt habe. Und auch was die Ethik betrifft, die Tierversuche und die Verherrlichung davon im Medizinstudium, auch Studenten gegenüber, die Affenexperimente, die die LMU bis heute durchführt, die Ratte, die eine Maus, die ich selbst mitseziert habe, also wo ich da daneben saß, und wie verharmlosend und lustig das alles dargestellt wird, ist ekelhaft. Die Fahrlässigkeit den Patienten gegenüber, sich mit all diesen Ernährungsthemen nicht auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Timo, aber wie viele Stunden Ernährung hast du im Medizinstudium gehabt?
Kann ich an einer Hand abzählen, und ich glaube, da ging es nur um mediterrane Ernährung am Ende des Tages. Also ich war am Ende des Studiums auch nicht so der Student, der, glaube ich, gerne gesehen wurde, weil ich alles Mögliche hinterfragt habe. Und ich hatte auch den Nephrologen, der am Ende vor dem Staatsexamen erzählt hat in der Vorlesung, dass niemand, der Nierenprobleme hat, beim Grillen ein Würstchen essen darf, weil ja ein Würstchen 80 Gramm Eiweiß enthält.
Oh mein Gott.
Woraufhin ich dann auch nur gesagt habe, ja, das Würstchen wiegt vielleicht 80 Gramm, aber deswegen sind ja noch lange keine 80 Gramm Eiweiß da drin.
Das ist echt Fremdschämen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist halt, also klar ist das natürlich ein Thema der Lehre, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich unter anderem die Akademie gegründet habe, weil mich das halt so krass frustriert hat und ich gesagt habe, so, da muss hier sicher was ändern irgendwie. Und wir müssen da vor allen Dingen. Und ich meine, so seid ihr hier reingekommen, ihr habt euch mein Bücherregal angeguckt, so, oh, habt ihr das, hast du das alles gelesen? So, nee, weil die meisten Sachen, die in Büchern stehen, halt einfach schon wieder veraltet sind am Ende des Tages. Und jetzt, wenn du das jetzt noch 40 Jahre weiterspinnst, dann hast du das Studium. Bis das, die ganzen modernen Sachen oder neuen Erkenntnisse ins Studium Einzug finden, bis das in den Lehrplan reinkommt. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, das ist natürlich jetzt bei mir schon 15 Jahre her am Ende.
Doch, ich habe mit einigen Medizinstudenten auch geredet, die jetzt noch im Medizinstudium sitzen, die haben auch keine Stunde Ernährungswissenschaften gehabt. Ich habe nicht einmal irgendwas zu mediterraner Ernährung gelernt, und ich wette, du hast da auch nicht wirklich gelernt, so wie viel Prozent sind dann irgendwie tierisch. Oder ich habe immer wieder im Rahmen von Diabetes gehört, ja, Schritt 1 ist Lifestyle-Prävention oder Lifestyle-Modulieren.
Das steht ja in jedes Medizinbuch, was wir jetzt aufmachen, steht als erstes Lifestyle.
So, Lifestyle, was ist das? Wie mache ich das? Wie vermittle ich das meinem Patienten? Was genau muss ich ihm an die Hand geben? Dash Diet wird dann so in den Raum geworfen, höchstens, wenn überhaupt. Aber meistens wird Punkt 1, ach so, ja, dann sagt man halt bei der Prüfung mündlich Lifestyle und dann Eier und welche Tabletten? Jedes Mal. Und ich war so, das kann doch nicht wahr sein.
Muss eigentlich bei allem immer nur einmal Lifestyle sagen, dann ist das Grundthema schon vom Tisch.
Verstanden, sie ist so eine umfassend ganzheitliche Medizinerin, wie sie Lifestyle sagt. Das ist so peinlich.
Was würdest du sagen, wenn wir uns am Ende nochmal so ein bisschen auf diese anti-veganen Population, nenne ich sie jetzt mal, beziehen, die du gerade schon so ein bisschen versucht hast, in den Kontext reinzubringen. Was sind so Argumente gegen Veganismus, die immer wieder gebracht werden, die du häufig hörst?
häufig hören. Willst du mit den besonders dummen anfangen? Also die häufigsten Sachen ist, es schmeckt und es wird nie aufhören. Und wir haben es immer schon so gemacht.
Also lass mal über wissenschaftlich relevante Dinge reden.
Wissenschaftlich relevante Dinge, Proteine. Also da muss ich...
Also Proteinmangel.
Ja, genau. Also nein, das sagen sie nicht. Also du hast mich gefragt, was ich häufig höre, ist Proteine. Also ich gehe in ein Gespräch, ich frage dich, hey, bist du schon vegan? Warum nicht? Und dann kommt nur... Proteine. Dann sage ich so, was ist damit? Was mache ich mit diesem Nomen? So ungefähr. Und dann kommen die natürlich schnell mal ins Stottern. Aber selbst bei Leuten, die ein bisschen grammatikalisch eloquenter sind, kommt dann sowas wie, ja, die Bioverfügbarkeit von den pflanzlichen Proteinen ist schlechter. Mhm. Und wenn du dann die nette Rückfrage stellst, ja, nach welchem Score, sprichst du vom PDCAS, sprichst du vom DIA-Score, dann blättert das ganze proteinreiche Kartenhaus schon zusammen, weil die wenigsten Menschen haben davon irgendeine Ahnung oder stehen dann halt so da und können sie nicht wirklich argumentieren. Also ja, ich würde sagen, das Proteinargument kommt ernährungswissenschaftlich am allerhäufigsten. Und das habe ich tatsächlich auch bei deinen Videos gefunden und das fand ich ein bisschen traurig.
Wie alt war das Video?
Also das war nach deinem Gespräch mit Nico Rizzanau. Mhm. Das war eine der Folgen, ich weiß nicht, ob du noch mehr davon gemacht hast, da hast du so Quickfire-Questions beantwortet, unter anderem auch zu Brian Johnson.
Ja.
Und dann war
ein... Das ist auch schon 2 Jahre her oder so.
Ja, genau. Aber ich denke mir halt, das fand ich halt schade, weil... Ich hoffe nach diesem Gespräch, und das können wir auch gern gemeinsam machen, dass du dich dahingehend nochmal informierst, weil du sitzt da als Experte und dann wirst du gefragt, was ist deine Meinung zur veganen Ernährung? Du sagst zwar, dass das gesundheitlich möglich ist, aber dann sagst du, der größte Punkt, und das könnte man nicht wegdiskutieren, ist der Proteinmangel und dass man als Veganer keine adäquaten Proteinquellen findet. Dann zählst du sogar 5 Stück auf. Du zählst auf Tofu, Tempeh, Seitan, Reisprotein, Erbsprotein. Aber das vertragen Leute auch generell nicht und da gibt es zu wenig und das ist nicht wegzudiskutieren. Ich bin so, Timo, was machst du da? Also das ist einfach faktisch nicht korrekt. Das Wissen um Proteinquellen außerhalb der veganen Bubble ist wahrscheinlich begrenzt, hast du recht. Aber wir haben extra, weil wir das so oft hören, das war literally die Entstehungsgeschichte, unseren Proteinguide auf der Website auf wie-vegan.com zusammengestellt.
Den habe ich vorgestern gesehen.
Ja, cool. Und wir haben schon ganz gutes Feedback auch von vielen Sportlern bekommen, dass sie das nicht wussten, aber es ist nicht so, als gäbe es nichts. Mhm. Und ich finde, du musst das wissen. Ich finde, du musst das weitergeben können. Du kannst das gerne abschreiben und auf deiner Website, ist mir egal, oder uns kritisieren, was du daran doof findest. Aber ich finde, ich möchte einfach das Wissen rausgeben. Es gibt sehr, sehr gute, sehr kalorienarme, sehr fettarme auch vegane Proteinquellen. Niki Bra hat ja auch gemeint, Tempeh sei so groß und man muss davon so ein Volumen ja, essen. Gesehen, so, ja. Digga, was? Also, wir wollen ja nicht auf seinem Niveau sein hier, Timo.
Das hat keiner gesagt. Völlig fein. Ich meine, das Ganze ist 2 Jahre her. Mm. Ich glaube, in 2 Jahren entwickelt man sich
auf
weiter,
jeden Fall.
So ist es nicht. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall an, was du gesagt hast. Vielleicht mache ich sogar mal ich will ja auf jeden Fall mir einen Großteil der Sachen nochmal angucken im Nachgang hier. Vielleicht gucke ich mir das auch nochmal an und reagiere da selber bei mir nochmal drauf.
Das wäre cool.
Weil am Ende des Tages, hey, du hast gerade gesagt, du sitzt als Experte da. Ich glaube, ja, einem wird dieser Stempel des Expertendaseins als Arzt aufgedröselt.
Bei dir steht auf YouTube Experte für ganzheitliche Gesundheit. Das steht auf deinem YouTube.
Das steht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr alt.
So wie bei God of Hormones bei Niki Bra.
Ich hasse es abgrundtief. Also wenn das da wirklich steht, dann shame on us. Aber ich hasse es, wenn sich jemand guck gerne. Ich hasse es, wenn sich jemand selber als Experte darstellt. Weil ich würde ganz klar sagen, ja, ich mit dem Team vor allen Dingen, und das ist ein ganz großer Teil, geht da am Ende auch nicht auf mich zurück. Ich bin vielleicht so das Schaubild nach außen. Und klar, vielleicht habe ich auch so diese integrative Kommunikation zwischen allen Säulen wie Gesundheit, Supplementation, Diagnostik und Ernährung und Training. Trotz alledem bin ich natürlich nicht der Experte in jedem einzelnen Bereich. So bin ich halt auch niemals der Experte in der veganen Ernährung. Ah, hast du gefunden?
Auf YouTube steht es nicht, aber dann stand es auf der Website. Ich nehme es zurück, dass es auf YouTube stand. Das tut mir leid, es stand irgendwo auf der Website. Ich habe es mir sogar extra rausgeschrieben und ich glaube nicht, dass ich es erfunden habe.
Um Gottes Willen. Das irgendwo steht, bin ich sehr dankbar, wenn du es mir sagst, bitte. Weil das würde ich sofort löschen, weil ich mag gar nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn ich so 5 Jahre zurückspule, aber das sind so die Anfänge von all dem, da würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich oft gesagt, ich bin Experte für ganzheitliche Gesundheit. Am Ende des
Vielleicht
Tages.
Vielleicht war das so was Älteres, was ich da gefunden habe, aber es war genau dieser Wortlaut.
Kennst du das? Je mehr man weiß, desto mehr weiß man eigentlich, dass man nichts weiß. Ja. Und ich glaube, das ist so dieser,
dieser Fall, den eigentlich fast jeder durchmacht. Man am Anfang denkt man, ich habe vor dem Medizinstudium habe ich eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht. Mhm. Bin in den Rettungsdienst gefahren, im Rettungswagen mitgefahren, beziehungsweise ich bin Rettungswagen gefahren und habe eine Rettungsassistenten
Ausbildung
gemacht.
Das waren immer die besten
gemacht.
Studenten, weil die wirklich schon wussten, was Sache
ist. Genau, aber ich bin auch ins Studium reingekommen und ich habe gedacht, ich weiß schon alles. Mhm. Also ich weiß gar nicht, warum ich Medizin studieren soll. Dann kam, ja wirklich, weil du musst mal überlegen, du rettest da Leuten mit Reanimation und Co. das Leben. Und dann kommst du ins Medizinstudium und lernst irgendwie Histologie oder sowas.
Und du denkst so, hä,
was mache ich hier? Und realistisch ist das wahrscheinlich so die Journey, die man durchmacht. Man denkt am Anfang, man ist Experte. Und das habe ich vor 5 oder 6 Jahren safe gedacht, auf jeden Fall. Und dann lernst du immer mehr dazu. Du merkst, wie komplex das Thema eigentlich ist. Und je mehr du lernst oder weißt, desto geiler ist es auch, offen zu sagen, ich weiß es gar nicht. Ich kann dir das gar nicht
das
beantworten.
Das hast du bei den Lektinen ja auch gemacht. Und das fand ich einen sehr coolen Grund von dir.
Bei Lektinen und bei Gluten habe ich früher immer gesagt, weil ich es nicht besser wusste, weil ich es gelernt habe in der Ausbildung, die der Grund war, warum ich die Akademie dann selber gegründet habe, haben wir gelernt, Lektine und Casein und Gluten, alles schlecht. Ich würde heutzutage auch immer noch sagen, für Menschen mit Autoimmunerkrankungen kann das de facto ein Thema sein. Mhm. Aber ich würde niemals sagen, und das ist ja auch Quatsch, wenn ich das sagen würde, dann würde ich mir die ganzen Outcome-Daten zu Hülsenfrüchten und so ja nicht angucken. Und das kennen wir ja mittlerweile. Das kannte ich aber vor 7 Jahren nicht.
Ja.
So, und deswegen, und ich glaube, dass so diese Journey, die man am Ende sieht, am Anfang hätte ich immer gesagt, Experte für ganzheitliche Gesundheit. Heutzutage würde ich das auf jeden Fall anders nennen. Weil ich glaube, am Ende jemand, der sich selber Experte für irgendwas nennt, der hat die Tiefe und die Komplexität dessen auch nicht verstanden. Und ich glaube eher, man ist so Wegbegleiter auf einer bestimmten Journey. Und ja, ich kenne mich vielleicht mit Blutwerten und mit Nährstoffen und so ganz gut aus, aber am Ende des Tages ist ja, ich mache den Podcast, um von Leuten, die in einem bestimmten Bereich sind, was zu lernen, mitzunehmen und das an den Otto-Normalverbraucher weiterzugeben, damit wir gemeinsam was verändern können. So, deswegen gibt es auch keine Werbepartner hier und so. Und wir kriegen wöchentlich Anfragen und wir lehnen sowas aber einfach ab, weil wir das de facto einfach nicht wollen. Und deswegen, ich gucke mir das super gerne an. Und ja, Lektine, tragisch, früher Gluten, auch tragisch, habe ich früher ganz krass immer verpauschalisiert und gesagt, das ist für jeden Menschen schlecht. Und das ist natürlich absoluter Quatsch.
Aber dass es halt immer noch auf Social Media passiert, ist wirklich traurig.
Genau, ich glaube schon, dass das echt auch Unwissen ist. Ich glaube schon, dass bei vielen Menschen trotzdem, ich habe vor ein paar Wochen so, hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, gesagt, so ja, sogar der IS-Kämpfer steht auf und hat eine gute Motivation morgens. Weiß ich jetzt nicht, aber am Ende des Tages glauben auch die vielleicht an irgendwas Gutes für ihr Volk und Co. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jemand sich hinsetzt und ein Social-Media-Video macht und bewusst sich hinsetzt, es sei denn, er hat vielleicht einen monetären Charakter am Ende dahinter.
Das schon. Und vor allem, wenn du einfach mittlerweile mit absurden Äußerungen auf Social Media irgendetwas sagst, so wie trink deinen Eigenurin, das geht halt einfach durch die Decke. Und dann baust du dir halt da so eine Blase auf und das ist halt einfach gefährlich, weil dann machst du das immer mehr oder du sagst einfach mal vernünftigere Sachen und keinen juckt's.
Also aber findest du nicht, das Problem ist, dass wir bei Social Media, guck mal, wir reden jetzt seit 1:30 und wir ganz oft waren wir in dem Punkt, wo wir und vor allen Dingen du gesagt hast, ja, der Kontext ist davon abhängig, wenn man es individuell macht. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht eine Lösung, die für jeden ist. Und bei Social Media wird halt alles verallgemeinert am Ende. Du kannst halt diesen Kontext gar nicht richtig schaffen, weil du keine Zeit hast.
Das ist halt ein Problem. Die Leute wollen halt einfach, okay, was muss ich jetzt einnehmen? Und klar, die können quasi wie so eine erste Wikipedia-Recherche, die mal so ein paar Titel und Übersichts und Ideen halt geben. Aber ich finde auch, für mich als Creatorin möchte ich auch Richtung Longformat mehr gehen, weil ich habe auch das Gefühl, ich werde halt häufig missverstanden oder das Thema wird nicht ausgeben durchdacht, wenn man immer nur Shorts konsumiert. Also das ist leider sehr gefährlich, wenn man Leuten einfache Antworten geben möchte, dann dauert es halt manchmal mehr als 60 Sekunden. Und auch wenn man sich wissenschaftlich möglichst wasserdicht ausdrücken möchte, dann kann man mit so starken Hooks nicht arbeiten wie jeder Veganer muss immer oder alle Veganer sterben immer. Immer, sie sterben einfach immer. Ende des Videos. So okay.
Das kommt jetzt direkt an den Anfang, ja.
Alle Veganer sterben immer. Ja. Sofort.
Ja.
Ja, das ist halt einfach zu plump, aber natürlich macht das Konsumieren leichter. Aber vielleicht noch kurz, weil du mir vorhin die Frage gestellt hast und wir kurz abgedriftet sind, Richtung Kritik und Videos und Experte. Ich nehme es übrigens zurück. Wenn es nirgendwo stand, dann tut mir das leid. Ich habe es in mein Dokument so reingeschrieben. Ich finde jetzt
ich
Expertise.
Kein Ego, alles gut.
Ich bilde mir ein, ich habe es wo abgeschrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es einfach so in mein Dokument geschrieben habe. Aber gut. genau, ich kriege das Proteine-Argument halt häufig und da möchte ich einfach nochmal kurz dazu sagen, ja, manche pflanzlichen Proteinquellen haben einen etwas schlechteren DIA-Score, der berechnet so das Aminosäureprofil und die Verdaulichkeit der Proteine dann mit rein. Aber am Ende des Tages sind diese Scoring-Systeme vor allem relevant bei Menschen, die generell zu wenig Proteine und zu wenig Kalorien konsumieren. Also wenn wir über Notgebiete diskutieren, dann ist es wahrscheinlich jetzt nur ernährungsphysiologisch vernünftiger, ein Kind mit einem Whey-Riegel zu versorgen, als mit einem Seitan-Riegel, weil Gluten einfach einen deutlich schlechteren DIA-Score in dem Fall dann hat. Wenn das Kind aber eben genügend Kalorien und im Falle von nur Seitan als Proteinquelle konsumiert, kannst du selbst mit nur Seitan dein Aminosäurespektrum vollends abdecken, weil jede Pflanze hat alle Aminosäuren, aber teilweise zu unterschiedlichen Verhältnissen. Und zum Beispiel nimmt sich Soja damit Whey-Protein oder Eiern wenig. Und es schneidet sogar Soja, Erbsen und Reisprotein in diesem Scoring-System besser ab als Hühnerfleisch, Schweinefleisch und Rindfleisch. Aber am Ende des Tages juckt den Körper nicht, ob in jedem Gramm Protein, was du konsumierst, ein perfektes Aminosäurespektrum drinnen ist, sondern ob du deine Aminosäuren abdeckst. Und da empfiehlt man tatsächlich auch das International Society for Sports Nutrition, die sagen, da gibt es keinen gravierenden Unterschied, wenn überhaupt, sagen sie sogar, bei pflanzlichen Proteinquellen im Muskelaufbau und in dem Erhalt von allen Aminosäuren, genau, die empfehlen halt einfach trotzdem pflanzlichenbasierten Sportlern eher an der oberen Grenze der Proteinversorgung sich zu konsumieren. Also zwischen 1,4 bis 2 Gramm Proteine. Für Extremsportler und für Otto-Normalverbraucher hast du bei ungefähr 1,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht alle Aminosäuren abgedeckt. Und wenn du vor allem in einer Diätphase bist oder ein schnelleres Sättigungsgefühl haben möchtest, dann ist wahrscheinlich der größere Rand Richtung 1,6 bis 2 eine vernünftigere Empfehlung für deinen Alltag, mindestens für kurze Diätphasen.
Das klingt für mich auch eher so nach so einem Greifen von irgendeinem Schnipsel am Ende des Tages, weil, komplett. Also selbst wenn es irgendwie die letzten 2-3%, für die es relevant ist, also vielleicht im Leistungssport und Co., ja, kann man jetzt drüber diskutieren, so, aber selbst da.
Aber plötzlich sind alle Leistungssportler, die einen kleineren Bizeps haben als ich, weißt du, und dann denke ich mir nur so, okay, es
genau
geht
das
aber.
Genau, das meine ich, aber da wird nach Dingen gegriffen, um über etwas zu reden, was aber eigentlich praktisch überhaupt keine Relevanz hat.
Nicht einmal
hat
für Leistungssport.
Ich glaube, du hast gerade so gesagt, in Mangelgebieten oder Mangelernährungsgebieten, klar, da hat Proteinmangel sowieso Auswirkungen und Co. Ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob du dich mal mit Red S auseinandergesetzt hast, relatives Energiedefizit im Sport, das ist gerade bei jungen Frauen ein riesengroßes Thema. Und am Ende hat es einfach damit zu tun, dass wir ein relatives Energiedefizit, wie der Name schon sagt, haben. Entweder weil zu wenig Kalorien zu sich genommen werden oder weil zu viel verbraucht wird. Und wir leben ja mittlerweile so ein bisschen in so einer Gesellschaft, wo jeder alle 3 Wochen seinen Hyrox machen muss und keine Ahnung, also.
Wir machen auch Hyrox.
Ihr macht Hyrox, könnt ihr auch machen, ja. Ich habe auch einen Triathlon.
Was ist deine Zeit?
Ja, alles gut. Ich meine nur, jeder muss halt heutzutage morgens einen Longrun machen, dann nachmittags nochmal trainieren.
In was für einer Bubble bist du denn unterwegs, dass das jeder machen muss? Das ist die Ausnahme.
Ja, aber das ist die Ausnahme von den Menschen, von denen ich jetzt natürlich auch rede in der Bubble. Klar, ist das nicht für den Otto-Normalverbraucher
das
Relevante.
Okay, aber worauf willst du dann hinaus?
Dass wir da jetzt keine Mangelernährung haben, aber wir haben trotzdem einen Mangel an Energie im System. So, in diesem Red-S-Konsens. Und das ist tatsächlich, was wir bei jungen Frauen heutzutage oft sehen. Du hast es ganz am Anfang eigentlich auch beschrieben. Du hast versucht, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, zu hungern. Das ist ein relatives Energiedefizit am Ende des Tages. Und ich glaube, für mich am Ende nochmal relevant zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Ernährung auf eine vegane Ernährung umstelle, um nicht in dieses Problem reinzugeraten, am Ende zu wenig zu essen, weil ich ja tendenziell wahrscheinlich mehr Ballaststoffe und Co. konsumieren werde. Weil das ist ja praktisch das, was ja passieren wird den Leuten gegenüber.
Also man muss erstmal sagen, für die gesamte Gesellschaft ist das kein alarmierendes Problem. Wenn Leute jetzt ihre Kalorien um sogar 300 Kalorien am Tag reduzieren würden, würde sich eher ein gesünderer BMI in der Gesellschaft einpendeln. Aber für die Menschen, die eh schon schlank sind, die sagen, ich habe Angst, durch die pflanzliche Ernährung weiter abzunehmen, würde ich einfach die Ernährung so gestalten, dass ich bei jeder Mahlzeit auch eine definitiv Volumen, also kaloriendichtere, weniger voluminöse Kalorienquelle und Proteinquelle mit einbaue. Also dann würde ich halt weniger darauf setzen, dass ich hochvolumig einfach nur gegartes Gemüse esse, sondern dass ich versuche, das zu pürieren und in Patties mit Tofu, das ist ja recht dense, dann auch mit Tempeh in so richtig Patties zu gestalten und vor allem, dass ich bei jeder Mahlzeit auch sowas wie Nüsse einbaue. Also Nüsse und vor allem Öle sind so das kalorienreichste, was du haben kannst, was du an Makronährstoffen konsumieren kannst. Natürlich nicht nur Öle konsumieren, aber ein großer Esslöffel Nussmus bei jeder Mahlzeit für jemanden, der eh schon am unteren Limit der Ernährung ist, ist etwas, was sehr gesundheitsförderlich sein kann.
Und
besonders
hat große Suchtgefahr, ja.
Ja. Besonders Mandeln und Walnüsse würde ich hier empfehlen, weil das einfach das, die gesündesten Nüsse zu sein scheinen, die ich auch täglich konsumiere. Ich habe eher das Problem, also vor allem, weshalb ich Sport mache, ich habe auch einen hohen Appetit, also ich könnte den ganzen Tag essen, ich könnte den ganzen Tag nur Mandeln essen, aber wenn ich es drauf anlegen würde, jetzt zuzunehmen oder nicht abzunehmen, dann würde ich definitiv bei jeder Speise eine Handvoll Nüsse mit dazu nehmen, auch an Nüssen snacken, flüssige Kalorien konsumieren, also Shakes einbauen, statt einfach nur Rohkost wie Äpfel, wie Gemüse, aber genau, und wenn ich es eben, ich würde alle Tricks, die ich anwenden würde, die ich dem Durchschnittsmenschen, sage ich jetzt mal, empfehlen würde, also iss mehr rohes Gemüse zwischen den Mahlzeiten oder füll die Hälfte deines Tellers mit grünem Gemüse, dass du nur garst und ohne viel Öl, würde ich sagen, nimm einen Esslöffel Öl drüber, nimm einen Esslöffel Nussmus drüber, nimm hier und da mal die veganen Fleischersatzprodukte, schau halt drauf, dass die nicht allzu salzig sind, weil das häufig das Problem ist. Aber du kannst genauso übergewichtig sein als Veganer und du kannst definitiv auch einen sehr gesunden Körperfettgehalt haben und nicht zu dünn oder zu dick sein als Veganer.
Also genauso simpel eigentlich wie bei jemandem, der sich fleischhaltig ernährt, sage ich jetzt mal.
Genauso simpel kann ich auch wieder nicht wissenschaftlich hundertprozentig unterschreiben, weil wenn du im Alltag halt einfach restriktiert bist, was die Auswahl betrifft und du lässt eine Mahlzeit ausfallen, ohne dir zum Beispiel einen Proteinshake zwischendurch zu holen und wenn du generell ein Mensch bist, der eher so Richtung Ektomorph, glaube ich, neigt, dann solltest du dich halt an das Essen erinnern und eine Packung Studentenfutter mitschleppen oder einen Proteinriegel.
Also vorbereitet
sein. Ja, genau. So wie jeder, der halt entweder Allergien hat oder eh schon am Rand des BMIs schlottert, dann solltest du halt einfach auf dein persönliches Risikoprofil dich im Alltag anpassen und vernünftig Eigeninitiative ergreifen. Aber das müssen wir sowieso von jedem verlangen, der so ein Problem hat. Egal, ob das Übergewicht oder Untergewicht ist, egal, ob das vegan oder nicht vegan ist.
Ich wollte gerade sagen, am Ende ist das gleiche System ja dann auch für jemanden, der abnehmen möchte, relevant. Du musst vorbereitet sein und halt nichts dem Zufall überlassen. Ich glaube auch, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, es ist nicht so komplex, es ist nicht so kompliziert. Das wird aber oft so gemacht, vor allem von den Leuten, die de facto keine Ahnung haben oder die zu wenig Ahnung haben.
Sehr fair gesagt, ja.
Und am Ende ist es vor allen Dingen so, und das Gefühl habe ich jetzt auch, dass sich mehr und mehr nach so Schnipseln gesucht wird, um es madig und fadig zu machen. Und realistisch sind das halt Dinge, die in der Praxis eigentlich nicht relevant sind. Und da bleibt am Ende, und das müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen, aber bleibt am Ende wahrscheinlich trotzdem größtenteils die Ausrede, die Gewohnheit und alle Dinge, die am Ende dann doch nichts mit der Gesundheit und dem gesundheitlichen Aspekt zu tun haben.
Die Gesundheit wird vorgeschoben als Ausrede, um nicht zuzugeben, dass man eigentlich sich an einer großen Massengewalt und der Sklaverei der Tiere beteiligt. Das ist unangenehm, diese Erkenntnis zu haben.
Safe. Raffaela, ich glaube, wir machen einen Strich drunter. Wir haben 1:45. Gibt es noch was du loswerden möchtest, was du den Leuten unbedingt mitgeben möchtest zum Ende?
Noch als einen Satz, bitte vergesst nicht, dass Veganismus keine Ernährungsweise ist, sondern eine moralische Einstellung, dass die Tiere hier mit uns und nicht für uns da sind. Und wer gegen Sklaverei ist, der muss genauso gegen Sklaverei der Tiere sein. Und bitte informiert euch auf der Seite wie-vegan.com, wie ihr ab jetzt selbst vegan leben könnt.
Mega. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr aus Berlin hergekommen seid.
Danke für die Einladung.
Wir gucken uns auf jeden Fall die Sachen jetzt im Nachgang nochmal an. Und ich glaube, wir schreiben auch einfach nochmal im Nachgang über diese 2-3 Themen, die wir da noch offen hatten.
Und wenn du den Monat vegan jetzt startest und nie wieder aufhörst, dann helfen wir dir sehr gerne in diesem Monat.
Safe. Ich wusste, dass das jetzt zum Ende nochmal kommt. Das war mir schon klar. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge irgendwann. Ich muss auf jeden Fall für mich jetzt sagen, ich fand das Gespräch sehr, sehr angenehm. Mir haben sehr viele Leute vorher gesagt, mach das nicht. Also ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand es sehr angenehm, sehr entspannt. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Monaten deine Art geändert hast oder ob das tendenziell an den Leuten liegt, die dir sonst gegenüber sitzen, das weiß ich nicht. Aber ich fand es sehr angenehm und einfach vielleicht jetzt, auch wenn wir uns vorher nicht kannten, aber trotzdem positives Kompliment von meiner Seite einfach. Ich fand das sehr angenehm, sehr differenziert an allen möglichen Stellen und eigentlich gar nicht militant tatsächlich.
Verdammt, ich schrei nochmal. Danke, Timo, für die Einladung.
Sehr gerne. Also macht's gut, bis dann.
Ciao.